Trekgasm, der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von Trekgasm. Ich bin wieder gesundet, mein Name ist immer noch Marcel Stut und an meiner Seite sind meine beiden gewohnten Damen. Zum einen Ellen Nerdinger, hallo.
Hallo zusammen.
Und Frau Dunderklumpen ist natürlich auch da.
Hallo.
Der TJ lässt sich heute entschuldigen, denn heute hat er mal was anderes zu tun. Er ist glücklicherweise nicht krank, sondern hat einfach nur kurzfristig einen Termin dazwischen bekommen. Aber wir haben eine anderweitige Verstärkung bekommen, denn der Chef unseres Vorgängers, unseres Vorgänger-Podcasts ist da. Hallo, Max Snyder.
Ja, hallo. Ich wurde extra für diese Folge wieder aufgetaut.
Direkt aus dem Eisschrank neben Peter Urban.
Genau, genau. Soll ich ihn grüßen? Der ist schon am Auftauen für den ESC.
Woher kennt man dich denn sonst so, außer von Discovery Weekly?
Ja, diversen anderen Podcasts.
dieser Podcast ist keine Stimmenreich-Produktion.
Genau, mittlerweile unter dem Label Stimmenreich, halt so regelmäßig Nerd-Emissionen. BCS Weekly, also Better Call Saul Weekly, geht hier nächste Woche wieder los. Und dann auch, die Insnider, wo ich mit dem auf dem Kongress mit den Kulturpessimisten bisher immer das Star Wars Crossover gemacht habe. Das ein Jahr dann zu Marvel, weil Weihnachten kein Star Wars kam. Und ja.
Also ungefähr so viele Podcasts wie Dominik Hammes.
Genau, genau.
Dann haben wir ein wenig Feedback bekommen. Zum einen per E-Mail. Jetzt muss ich diese E-Mail nur raussuchen. Wo habe ich sie?
Zu viele E-Mails, die man kriegt, ne?
Also im Grunde, wenn das die ist, die du mit uns geteilt hattest, ja. Dann genau.
Ich habe sie inzwischen.
Ah, okay.
Die liebe Tao hat uns, hat uns wieder ein wenig Feedback zukommen lassen und unter anderem auch darum hat sie eine Theorie oder möchte etwas dazu sagen, warum Ruffy entlassen wurde. Was ich zu der Frage, warum Ruffy entlassen wurde, sagen möchte, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch nicht alles wissen. Was war beispielsweise zwischen 23, 85 und 86? Im Interview in Folge 1 sprach man von Picards Befehlsverweigerung. Was war das? Sind sie doch noch einmal los, um ihren Plan anzugehen? Wurde Ruffy vielleicht erst danach entlassen? Ist das der Grund, warum Riker und Troy in einer Blockhütte wohnen? Gegebenenfalls erzählt der druckfrische Roman mehr, auf dessen Eintreffen ich noch warte. Liebe Grüße, Tao Tao.
Also von euch hat bisher noch keiner den Roman gelesen, oder?
Nein.
Doch, ich bin dabei.
Okay,
das
weil ich habe ihn nicht
im
gelesen.
Nächsten Segment geht er sagen.
Okay.
Ich bin aber nicht durch, längst nicht durch.
Aber wirft er ein bisschen Licht auf genau diese Ereignisse oder
auf also solche ja Ereignisse, spoilern, ja. Also er wirft Licht auf viele Ereignisse. Also ich kann zum Beispiel sagen, was nicht so spoilerisch ist, wird zum Beispiel so ein bisschen auch darauf eingegangen, warum Ruffy Picard zum Beispiel JL nennt. Aus welcher Situation, aus welchem Feeling, aus welchem gemeinsamen Umgang das entsteht. Oder wie zum Beispiel diese Synths, also diese Arbeit, so Worker Synths, die ja auf Utopia Planitia gesehen worden sind, die ja dann den Aufstand geprobt haben, woher die überhaupt kommen und warum sie dort sind.
Das heißt, würdest du
auch.
Ja, würdest du sagen, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen bisher?
Ja, würde,
okay,
auf jeden Fall.
Gut.
Also ich habe auch auf Anraten anderer Trekkies, die ich hier vor Ort getroffen habe, auch sagen, so habe ich mir gesagt, so ja, wenn ihr da so begeistert seid, dann werde ich das wohl auch lesen und habe mir das dann eben kurzfristig digital besorgt.
Eine Frage noch, weil wir, da wollte ich sowieso später noch drauf kommen, aber das bietet sich jetzt an. Und zwar am Ende der Episode, also nicht am Ende, so in der Mitte ungefähr, als Ruffy ja mit ihrem Sohn spricht, wirft ihr Sohn ihr ja viele verschiedene Dinge vor, und unter anderem auch, dass die dass die wichtiger gewesen sei als er. Kommt die in dem Roman drin vor? Was ist das?
Also du meinst diese Verschwörungstheorie?
Ich weiß es nicht genau, ob das wirklich die Verschwörungstheorie ist. Er redet ja ganz offensichtlich von der Versammlung von 8 und wirft es so in den Raum. Council, aber da weiß man nicht so richtig.
Oder sowas.
Ja, ich glaube Enclave oder sowas, ja.
Ja, genau, Enclave of Eight. Das klingt halt ein bisschen verschwörerisch, aber es wird angedeutet, warum sozusagen nur die Wurzeln der Probleme, die die beiden haben, dass sie also eine ist, die also quasi sowieso ihre Karriere hat bei Starfleet und dann also einen besonderen ihren Ruf erhält, sozusagen noch mehr zu tun, quasi ihre Familie erstmal für ein paar Monate hinterlassen zu müssen und so dieses Rabenmutter-Ding, das zeichnet sich schon
ab. Naja, das ist schon klar. Da, also ich wollte nur dieses Stichwort. Kommt das
andere weiß ich
vor?
Noch nicht. Weiß okay, ich gut. noch nicht.
Das werden wir dann sehen. Aber sagt euch jetzt ad hoc auch nichts. Ja, also das war auch so ein Stichwort, das man einfach so vor die Füße geknallt kriegt. Aber genau. Von euch weiß da jetzt auch keiner mehr.
Nee, ich denke, das ist einfach so ein weiteres Bröckchen, das sie uns hinschmeißen, um dann nächste oder übernächste Woche uns mehr zu erzählen.
Davon hatte diese Episode ja so einiges. Okay, gut.
Genau, dann hat Elle noch Feedback bekommen, und zwar von Erik von den Kulturpessimisten.
Ja, beziehungsweise ich habe mich mit Erik unterhalten über Picard, und ich soll doch Elle mal fragen, und ich bin aus der Diskussion raus, weil ich habe ja, wie gesagt, Game of Thrones nicht gesehen, und Marcel, weiß ich nicht, du hast es gesehen, glaube ich, gell?
Nein.
Auch nicht.
Ich
und Max Snyder? Gut, ja. Max Snyder und Elle. Die Frage geht an euch. Und zwar hatten wir uns ein bisschen unterhalten, und Erik meinte, er sieht so ein bisschen eine Analogie zwischen Picard oder er sieht so ein bisschen Picard als Eddard Stark. Also er meinte, dass er fürchtet, dass Picard eben der Eddard Stark dieser Serie wird, so wie eben Eddard Stark in Game of Thrones, also der am Ende an seinen noblen Idealen und seiner Ehre scheitert und die Fallstricke einer intriganten Welt nicht erkennt. Denn am Anfang des ersten Buches ist es wohl so, oder der ersten Staffel, und jetzt kommt ein Spoiler, und ich meine, ich habe gesagt, er darf mich spoilern, also, ist okay. Ja, also ich habe sie noch nicht gesehen, theoretisch könnte man mich noch spoilern, und Marcel ja offensichtlich auch.
Ja.
Also, ist ja in Ordnung. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, für alle, die jetzt eine Minute vorspulen wollen. Also, am Anfang der ersten Staffel
von Game of Thrones.
Genau, von Game of Thrones stirbt er wohl. Und es stellt sich dann raus, dass er wohl nicht der Protagonist war, der Hauptprotagonist, sondern nur die Mentorenfigur für die nächste Generation an Starks. Und dass Picard so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Oder dass diese Geschichte in eine ähnliche Richtung geht. Wie seht ihr das?
Boah, ich sehe eine Möglichkeit, dass es sein könnte, aber wir wissen ja schon, dass eine Season 2 zum Beispiel mit Geinen und was auch immer, und ich denke da natürlich eine Begegnung zwischen Picard und ihr da sein soll. Ich denke, ich würde es nicht so negativ wie bei Game of Thrones sehen, weil es ist Star Trek. Wir hatten zwar jetzt eine ziemlich, sagen wir mal so, eine etwas grittigere Folge, als es sonst oft üblich ist. Aber ich denke, es geht klar natürlich um so eine Art Staffelübergabe, also wie beim Laufen sozusagen, oder die Fackel wird übergeben an eine neue Generation. Aber ich denke, das wird nicht so zynisch wie bei Game of Thrones sein. Überhaupt nicht. Es wird eher so eine Art, diesen Zynismus, diese Brutalität zu zeigen, aber aus einem anderen Blickwinkel, und zu zeigen, wie man sehr entschieden mit dieser Brutalität umgehen kann und sie nicht als Umweltfaktor, als gegeben zu sehen, wie es in Game of Thrones ist.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest Picard so ein bisschen irgendwie lernen muss, so seine Sichtweise mal zu ändern, und ansonsten denke ich tatsächlich, dass die Serie mit Picards Tod endet, so. Also
Also Ich kenne ja Eddard Stark nicht, aber so nachdem ich mir das alles so durch den Kopf gehen lassen, was ich jetzt von euch und von Erik und so gehört habe, ich glaube natürlich, klar glaube ich schon, dass Picard eine Staffelübergabe macht. Da bin ich mir sicher, ja. Und ich glaube auch, dass ein Patrick Stewart sehr gereizt ist von Geschichten, die ein Ende erzählen. Also wir kennen das ja auch aus dem X-Men-Fandom. Nochmal Spoiler, den muss jetzt aber wirklich eigentlich jeder gesehen haben. Also Spoiler für Logan, wo er ja dann auch am Ende, also quasi dem Ende entgegengeht, ja. Mhm. Und da hat er selber in Interviews ganz oft gesagt, dass er sehr zufrieden ist damit, dass er diese Figur zu Ende spielen konnte. Also, dass es da einen abgeschlossenen Story-Arc gab. Und ich glaube, das ist etwas, das Patrick Stewart sehr, sehr reizt. Und ich glaube, das möchte er auch für Picard haben. Ob das jetzt bedeutet, dass Picard am Ende stirbt, das muss ja nicht das Gleiche heißen, sondern er möchte halt eine Geschichte zu Ende erzählen, ja. Und ich glaube deshalb schon, dass wir Picard in irgendeiner Art und Weise verlieren. Ob das jetzt bedeutet, er stirbt oder ob das jetzt bedeutet, er schließt einfach ab oder die Krankheit ihn dahin rafft oder was auch immer, ja. Aber ich glaube schon, dass wir ein Ende erzählt bekommen. Ja, keine Ahnung. Also es gibt ja alle möglichen interessanten Enden, die man hier erzählen kann.
Ja.
Ja. Wenn Sisko
zu den Propheten kann, dann kann doch auch der Picard dann von seinem lieben Freund Q abgeholt werden und dann tatsächlich in diesem weißen Raum sein, wo er im Tod ist.
oder er fällt in ein Zeitloch und stößt auf die Discovery-Crew.
Also ich denke, man kann dann schon sagen, es gibt eine Parallele insofern, als dass es natürlich so eine Mentorenfigur ist und dass es auch eine Staffelübergabe gibt, aber es ist wahrscheinlich weniger harsch in der Erzählweise.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, sagen wir so, diese Geschichte mit der ganzen Brutalität und dem Zynismus in der Welt, das, wie ich gesagt habe, also es wird nicht als Umweltfaktor gesehen, sondern etwas, das geändert werden kann und muss.
Findet ihr denn, auch das ist jetzt eigentlich eine Diskussion, die zu weit führt, aber auch eine Frage, die ich am Ende stellen wollte, die ich jetzt am Anfang einfach stelle, denn wir hüpfen ja sowieso hier noch ein bisschen durch die Episode. Findet ihr denn, das habe ich nämlich jetzt öfter schon als Kritikpunkt gehört, dass Star Trek bzw. Picard hier aktiv demontiert wird als Figur? Das ist was viele diesem Star Trek, dieser PK-Serie vorwerfen, dass sie sagen, sie zerstören im Grunde die PK-Figur. Also dieser Starfleet-Offizier, der Ideale verfolgt hat, der immer als das absolut Positive dastand, immer das Beste versucht hat und der jetzt einfach schon allein in den ersten vier Staffeln als jemand gezeigt wird, der im Grunde versucht, seinen Willen durchzusetzen gegen sämtliche Gegenwehr, die durchaus gerechtfertigt ist, ja, also so eine Art Sturkopf. Auch jemand, der Leute enttäuscht hat, der aus einem falschen Stolz heraus einfach seine Mission verlassen hat, anstatt zu sagen, ich ziehe das jetzt so gut durch, wie es geht und anzukämpfen. Das ist ja der PK, den wir eigentlich kennen, der kämpft, ja. Und wir sehen hier ja einen PK, der aufgegeben hat. Also das ist ja schon...
nicht ganz aufgegeben, sonst würde er ja nicht auf die Tour gehen.
Na gut, aber ich meine, 14 Jahre lang die Füße stillzuhalten und sich in seinem eigenen Selbstmitleid zu suhlen, weil er hat, das ist natürlich schon, also wir kriegen einen negativen PK hier schon gezeigt, ja.
Und, also ich möchte gerne mal, darf ich kurz mal was einwerfen? Und zwar, ich würde das Wort negativ nicht sagen, sondern Picard war vorher auf einem richtig fetten Podest. Sockel, mit großen Sockel, ganz groß, Pedestal. Und jetzt wird er quasi menschlicher gemacht. Er wird echter gezeigt. Und das ist das, was auch, also ich empfehle Leuten, die englische YouTube-Videos gerne gucken, auch über Star Trek, sich die Videos von Jesse Gender anzuschauen. Und die bespricht genau das Thema, also auf der größeren Ebene, warum Star Trek zurzeit so gritty wird oder teilweise so zynische Themen mit reinkommen, brutaler und ein bisschen fieser wird, ist eben, um zu zeigen, ja, wie fehlbar wir Menschen sind, obwohl wir eben natürlich hohe Ziele haben und natürlich immer noch diese Star Trek-Regel gilt, wir werden das Ziel zwar jetzt nicht unbedingt erreichen, aber das zu erstreben, das zu wollen und immer sozusagen sich darum zu bemühen in jedem Tag des Lebens. Das ist das Wichtigste. Aber sowas wie Picard, der war so fast zu perfekt, dass ich es okay finde und völlig sozusagen auch erhofft und erwartet habe, dass Picard mehr Facetten kriegt, etwas sozusagen menschlicher, more relatable auf Englisch, also dass man sich sozusagen Leute, die selbst sozusagen das Gefühl haben, oh, perfektionistisch sein zu müssen, auch mal zu sagen, hey, weil selbst ein Picard, der vorher halt so der oberperfekte Super Superheilige war, auch mal fehlbar ist, dann kann ich ja auch meine Fehlbarkeit entschuldigen und gleichzeitig verbessern. Dasselbe hast du ja auch mit Raffi. Ich finde es großartig, dass das Thema Drogensucht oder eine Rabenmutter, die Familie verlassen, so gezeigt wird, dass das eben Figuren sind, die existieren, diese Sichtbarkeit dafür, und dass es nicht eine Verdammung dieser Art des Verhaltens ist, sondern ein Besprechen, wie man damit umgeht als Individuum. Und dass man, wenn man eine Schwäche oder etwas, was irgendwie etwas destruktiver ist im Leben, sich nicht komplett abschreibt, sondern zeigt, wie man damit konstruktiv umgeht. Und daher finde ich das eigentlich aus der Sicht eher sogar realistisch optimistisch.
Okay, also ich sehe es auch nicht. Ich sehe schon, dass da, also ich finde es gut, dass wir andere Facetten von PK bekommen. Und ich persönlich finde, es bringt der Figur eine Entwicklung. Aber ja, ich verstehe schon die Fanboys, die dann ein bisschen harsch reagieren und sagen, ihr macht mir meinen PK kaputt. Auch wenn natürlich dieses klassische ist, mein Star Trek, ist immer schwierig. Aber ich kann zumindest verstehen, woher diese Kritik kommt, weil das kann durchaus auch so interpretiert werden. Das verstehe ich schon.
Halt
wie gesagt, für mich.
Das ist halt an vielen Stellen okay. Vergangenheitsverklärung auch zum,
na ja.
Zum großen Teil mit von ja. den Leuten. Weil ich meine, die sind oftmals halt mit TNG aufgewachsen und groß geworden. Und das ist so halt der Held ihrer Kindheit. Muss aber auch sagen, die Zeit hat sich halt gewandelt. Wenn man halt schaut, der Picard, den wir in der Serie gesehen haben und in den Filmen gesehen haben, das war der Picard für diese Zeit. Und die Welt hat sich halt weiterentwickelt. Und wir müssen ja gar nicht so weit wegschauen, um halt zu sehen, wie sich auch das Bild von Menschen mit der Zeit ändern kann. Während in der Anfangszeit der Kanzlerschaft von Angela Merkel alle gesagt haben, es ist gut, dass sie so abwartend ist und das moderiert und eine Stabilität reinbringt und halt nicht nach vorne prescht. Und das am Anfang halt noch sehr positiv war, wirft man ihr heute genau das vor. Und das ist auch ein Stück weit
gelobt. Ich kenne das auch umgekehrt, dass das früher kritisiert wurde und heutzutage gelobt wird.
So wandelt sich halt ein Mensch in, ein Stück weit in der Ansicht und auch in der Situation. Und wenn wir halt auf Picard schauen, ja, er ist, ich will nicht sagen demontiert, aber er wird halt ein Stück weit entzaubert, weil er in seinem ganzen Handeln, wie er diese ganze Romulus-Krise gehandhabt hat, so ein Stück weit so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, weil er und auch immer noch in diesem Prozess ist, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Denn er geht halt mit so einer Arroganz, muss man, oder Selbstsicherheit rein, so, an mir kommt keiner vorbei. Wenn ich das will, dann machen das alle so. Und
ja, das ist ja diese Hybris, mit dem er ja beschimpft wurde. Und ich finde, das zieht sich so als roter Faden echt durch diese ganze Serie bisher.
Aber es passt halt, weil Picard war in seiner TNG-Zeit nicht anders. Nur da war er halt aufgrund der Umstände das ist der weiß, wo es lang geht. Weil ich meine, wenn wir uns an First Contact erinnern, er wurde dazu verdonnert, an der neutralen Zone Wache zu schieben, kommt halt als Befehlsverweigerer zur Erde, sagt, ich übernehme das Kommando über die Flotte und alle folgen ihm. Er war damals nicht anders, nur die Welt um sich herum hat sich weiterentwickelt und das hat er noch nicht so ganz verstanden.
Ja, du hast das ja, ja auch, wie er zum Beispiel gegenüber Seven mit seinen hohen Maßstäben aus der heilen Föderationswelt kommt und sie dann sagt, ja, wir Fenris Ranger, wir nehmen nicht das Gesetz selbst in die Hand, ja, welches Gesetz überhaupt gibt es? Wir sind da, dass überhaupt irgendjemand geschützt werden kann, wenn es uns gelingt.
Genau, und wenn wir jetzt schon über den Inhalt der aktuellen Folge reden.
Ja, tut mir
reden,
leid, aber
dann
ergab sich gerade so aus diesem Feedback halt.
Dann gehen wir doch direkt in die Folge. Die halt erstmal sehr, 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 sehr verstörend beginnt.
Erstmal beginnt sie mit der Abfrage der Kindersicherung, der PIN.
Ja.
Und ich saß so da so, hä? Und warum und wie ist die PIN? Da habe ich so das übliche probiert, so dreimal die 1 oder dreimal die 0.
Verdammt, ich habe meine
3,
PIN
4.
vergessen. Ja, ja.
Ja, das ist nicht mein Prime-Account, über den ich das gucke. Und so, ja, ja.
0000 ist auch sehr beliebt.
Ja, ja. Und die ich fragen konnte, waren gerade am Schlafen. Und, ja.
Also ich bin
erst später gucken. Und im Nachhinein muss ich sagen, so, ja, okay, aber na gut, ja, da kommen wir ja gleich zu.
Also ich bin froh, dass die Abfrage bei mir nicht kam, da mein Prime-Account weiß, ich bin alleine zu Hause und ich bin über 18, habe ich gar keine Abfrage erst bekommen. Das war sehr angenehm, weil ich wüsste meinen PIN nicht und wir beginnen halt ja auf dem Planet Vergessen. Und das Interessante ist,
der heißt wirklich so?
Genau, und heißt auch im Englischen so.
Ja.
Vergessen. Und deswegen, ich dachte erst so, da steht Planet vergessen. Wie haben sie den Planeten vergessen? So. Weil wenn du Englisch und Deutsch denkst, beides,
ja, ja.
Da habe ich auch gedacht, also das einzige Hypatia-System, das war dann wahrscheinlich auch symbolisch an die sozusagen die Philosophin Hypatia, die ja quasi für ihre Überzeugung gestorben ist in der Spätantike. Und damit auch sozusagen einiges an Vergessen der alten griechischen sozusagen Philosophie, Weisheit und Wissen sozusagen dann auch passierte. Und ja, ansonsten fand ich halt so das, was diese Einblendung so, hä, was soll das? Die haben den Planeten vergessen? Also sie vergessen, wie der heißt oder was?
Und nachdem wir halt an diesem Planeten ranfliegen, also wir lernen, wir sind mal wieder in der Vergangenheit, wir haben mal wieder einen Rückblick. Das scheint so der Theme zu werden für diese Serie, dass wir am Anfang immer mindestens einen Rückblick bekommen und wir sehen dann halt, wie eine Person offenkundig unter großen Schmerzen halt Borg-Technik entnommen wird. Und ich habe verdammt lange gebraucht, um zu checken, wer da auf diesem Tisch liegt. Ganz einfach, weil das so für mich komplett geistige Verweigerungshaltung war. Weil ich habe so, warte mal, die Nase ist komisch, die kommt dir irgendwie bekannt vor. Wer ist das? Und ich dachte so, ist das Hugh? Und es hat lange gedauert.
Ja, das habe ich auch erst überlegt.
Und es hat verdammt lange gedauert, bis ich erkannt habe, oh fuck, das ist E-Chap, der da liegt.
Ich wiederum? Ja. Hab sofort gedacht, oh scheiße, E-Chap, weil wir doch genau darüber diskutiert hatten. Wir hatten noch über den Trailer diskutiert und hatten gesagt, dass wir eigentlich glauben, es könnte gut E-Chap sein, der Hinterkopf würde super passen. Und es war der Hinterkopf von E-Chap.
Ja, wo Seven drüber geweint hat,
richtig,
genau.
Richtig, genau.
Wo wir uns gefragt haben, wer das ist, über wen sie weint. Und das hätte Hugh nicht sein können. Und mir war das auch relativ schnell klar. Und ich fand, diese Brutalität hätte in der Art nicht unbedingt sein müssen. Dass da gezeigt wurde, dass jemand also sehr gemein und fies und böswillig quasi ex-Borg als Ersatzteile-Lager gesehen werden, ist ein guter Kontrast zu den romulanischen Reclamation, wo also dort quasi wirklich unter, ich habe jetzt gar kein anderes Wort, auch wenn das nicht ganz passt, eher humanitären Bedingungen, humaneren Bedingungen, die Ex-Borg eher sozusagen mit Anästhesie, im Koma meist, auseinandergenommen werden, vorsichtig und nicht so verachtend und so weiter, sondern dort das eher sehr wissenschaftlich, freundlich und eben auch oben diese Wiedergewinnung dieser Borg sozusagen auch im Mittelpunkt zu haben und nicht purer Gangsterprofit.
Also, was halt gemacht wird, ist, ich meine, es wird halt sein Okularimplantat rausgerissen und abgeschnitten und dann wird halt nach dem Cortical Node gesucht, den sie nicht finden. Jeder, der die Voyager Folge 702 Imperfection gesehen hat, weiß, warum. Denn E-Chap hat keinen mehr, der steckt in Seven drin. Und in dem Moment kommt Seven dann halt auch schon rein, schießt alle über den Haufen, sagt E-Chap noch, hey, wird alles wieder gut? Und er sagt so, nee, denn seine Verletzungen sind zu stark und er bittet sie halt darum, dass sie ihn halt erlöst, was sie dann halt auch tut, wo sie dann halt noch sagt, so ja, hier mein Kind und so weiter und so fort.
Und da musste ich zurückspulen, weil ich nämlich nicht verstanden habe, hat sie gesagt My Child oder I Tried? Es klang sehr ähnlich.
My Child.
Ja, genau. My Child. Musste zweimal zurückspulen, ich hatte keine Untertitel und ich dachte, oh verdammt. Ja.
Und
ja, das war My Child.
Und das ist hier halt übrigens was, auch spannend zu sehen, fand ich, E-Chap hatte ja eine Sternflottenuniform an und eben auch einen Kommunikator. Das heißt, wir haben auch sofort gesehen, dass er irgendwo in der Sternflotte ja auf jeden Fall arbeiten muss.
Genau,
und,
im Rang.
Erklärt sie das ja dann auch noch.
Genau. Er ist im Rang eines Lieutenants, das sieht man auch ganz kurz.
Ja, das siehst du. Ich habe nur gesehen, Uniform und Abzeichen, aber was jetzt genau, das ging mir zu schnell.
Also das Problem, was ich halt mit dieser Szene hab, ist nicht, dass E-Chap stirbt, weil das macht für den Charakter Seven und ihre Entwicklung unheimlich viel Sinn. Weil wenn man sie halt in ein emotionales Trauma stürzen will, dann hast du genau zwei Personen, die du halt umbringen kannst dafür. Die eine weniger effektiv, die andere effektiver. Man hat sich halt für die effektive Methode mit E-Chap entschieden. Die andere Person wäre noch Janeway gewesen.
Wobei, du hättest auch den Doktor umbringen können. Ich glaube, das wäre auch gegangen. Aber da gibt es ja immer noch so diverse Herstellungsmöglichkeiten.
Genau. Und ja. Aber das Problem, was ich mit dieser Szene habe, ist, muss man das so detailliert darstellen?
Ja.
Also,
das ist halt wieder der Klassiker. Müssen wir die Gewalt in Star Trek haben oder nicht?
Man hätte die gleiche Szene machen können, nur anstatt, dass man halt, während ihm das Auge rausgerissen wird, von oben drauf zoomt, um halt so richtig schön zu sehen, wie da drin rumgerührt wird und das rausgezogen wird, hätte man es auch einfach so machen können. Man hätte einfach auf irgendeinen Teil seines Körpers, an dem er vor Schmerz am Zittern ist, schneiden können und dann das Auge in diese Schale fallen lassen können. Es hätte nicht das gleiche erreicht, es hätte mehr erreicht, weil dadurch... Ich ekel mich nicht davor vor dem, was ich sehe, sondern so, scheiße, ich sehe da was nicht, aber ich kann mir vorstellen, was da gerade passiert. Und diese explizite Gewaltdarstellung ist an der Stelle wirklich fehlerhaft. Und es hat wenn man halt weggeschnitten hätte, hätte man sich da halt einer sehr guten Methodik von 24 bedient. Denn 24 war ja auch immer eine Serie, die brutal war bis zum geht nicht mehr. Es ist nicht umsonst viele Folgen ab 18 eingestuft. Aber die Szenen, die wirklich einem am nächsten gehen, wo man so wirklich denkt, so, oh, Igitt, Hilfe, man sieht eigentlich gar nichts, denn man hört nur Sachen und stellt sich halt Sachen vor. Da gab es halt eine Szene.
Eben, das ist die Andeutung, genau.
Es gab eine Szene, da werden die Frauen jetzt weniger Schmerzen empfinden als die Männer. Jack Bauer ist nackt gefesselt, man sieht ihn vom Kopf bis zu den Brustwarzen und sieht einen heißen Lötkolben langsam nach unten aus dem Bild gehen und dann kommen Schmerzensschreie.
Also ich glaube, jeder Mensch würde da Schmerzen haben. Ist, glaube ich, völlig egal, wie jemanden irgendwo gebaut ist. Also ich glaube, da würden alle Menschen erstmal...
Auf jeden Fall funktioniert die Szene eben auch, ohne dass man was sieht. Ja klar, logisch.
Genau, und hätte an der Stelle auch, glaube ich, besser funktioniert. Es gab auch zwischen den Produzenten eine Diskussion darüber, wie viel Gewaltdarstellung muss sein. Dazu hat sich Michael Chabon auch auf Facebook geäußert. Wir haben Trekkor hat die relevanten Sachen aus Facebook rauskopiert und gescreenshottet und wir verlinken euch den Tweet in den Shownotes.
Aber im Grunde, das möchte ich hier nochmal kurz einhakend sagen, Chabon sagt im Grunde genau das Gleiche, was wir letztes Mal auch schon diskutiert haben mit der Frage, müssen denn die ganzen Schimpftiraden jetzt plötzlich in Star Trek sein? Das war ja auch so ein Angriffspunkt, wo Leute gesagt haben, muss das denn sein, ja? Und da haben wir auch schon gesagt, da war genau die gleiche Diskussion, da hat Chabon auch gesagt, Schimpfen gehört mit zur Menschheit dazu und im Grunde sagt er ja in dieser Facebook-Geschichte genau das Gleiche, Gewalt gehört auch zur Menschheit dazu und das ist etwas, was er eben nicht ausklammern will. Ich finde zumindest gut, dass er A, dem Fandom antwortet und B, also die Leute ernst nimmt und B, eben auch klar macht, dass es da ganz starke Diskussionen auch innerhalb des Writers Room gegeben hat, denn ich bin mir sicher, da wird der ein oder andere genauso wie wir gesessen haben und gesagt haben, Mensch, Andeutung reicht doch vielleicht.
Das sagt er ja selber auch für seine persönliche Sicht, sagt er, weniger ist mehr, aber da haben sich wohl andere wohl durchgesetzt und es dann erzählerisch für sie Sinn ergeben.
Ja.
Für sie, ja. Mhm. Ja. Ich habe noch nachher ein paar andere Hühnchen zu rupfen, die eher so sozusagen symbolischer Natur sind, wo ich gedacht habe, Star Trek würde damit jetzt aufhören, aber wohl nicht. Aber das ist wirklich eher stilistisch und nicht das, was jetzt diese Gewalt betrifft. Aber da kommen wir ja gleich zu.
Genau, dann der zweite kleine Rückblick, der direkt danach kommt, ist dann nur noch 2 Wochen in der Vergangenheit. Da kommt Bruce Maddox zu Bejazel, ein Namen, den wir vorher auch schon mal in dieser E-Chap-Mörder-Szene gehört haben. Und Maddox versichert ihr, ich werde deinen Kredit zurückzahlen, aber es dauert ein bisschen länger, denn mein Labor ist platt gemacht worden. Und sie peppelt ihn halt so ein bisschen auf, gibt ihm was zu trinken. Ja, und das war dann halt mit einem Gift, whatever, was da drin war. Und betäubt ihn damit halt, damit sie ihn gefangen nehmen kann. Und sie sagt halt so, ja.
An den Höchstbietenden verscherbeln.
Genau, an den Höchstbietenden verscherbeln. Und sie sagt halt so, ja, Business im Teilsche Jahr ist immer sehr dreckig.
Ja, also wo sie sonst, wusste, sie will also ihn natürlich an den Teilsche Jahr.
Das Getränk ist auch irgendwie in TOS schon mal vorgekommen und war da eher positiv besetzt. Spielt aber an der Stelle, glaube ich, relativ wenig eine Rolle. Und deswegen würde ich da dann direkt weitergehen. Wir lernen halt nur, diese Bejazel ist offensichtlich jemand, der für Geld alles macht.
Die ist halt eine Gangsterbossin und das ist jetzt sehr persönlich, diese Einschätzung. Mir gehen Gangsterthemen auf den Driss. Und ich dachte echt so, haben wir jetzt hier quasi einen Jabba the Hutt, der in Slave Leia reingestopft wurde, der dann irgendwie, keine Ahnung, also erzählerisch, Frankensteineske für mich Figur, die mir einfach total auf den Driss gegangen ist die ganze Zeit. Und ich fange jetzt halt auch an, wir sahen ja Stardust City dann auch mehrfach. Und du siehst so verschiedene Hologramme von Dingen, unter anderem so ein Orion Slave Girl, das tanzt. Und ich dachte echt, so haben wir das nicht mit Discovery endlich mal anders gemacht, dass da auch Jungs mit dabei sind. Es ist nicht nur die alleinige, sozusagen sexy Unterhaltung feminisiert wird, dass man damit aufgehört hat. Bei Discovery haben wir das überkommen. Da ist das vorbei gewesen. Da hat zum Beispiel Giorgio, als sie auf Kronos waren, sich eben einen Kerl und ein Mädel geschnappt und hat dann mit denen ihren Spaß gehabt, um dann auch Informationen von denen zu bekommen. Und ich fand das höchst erfrischend, richtig gut, und ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber für mich als jemand, die sich mit Ästhetik und Symbolik auseinandersetzt, war das für mich ein Rückschritt ästhetisch. Ich dachte echt so, ey Leute, bei der Kleinigkeit, entweder hat einfach jemand nicht nachgedacht und es ist einfach so als Zwischending rein, oder ich weiß nicht warum, aber ich finde es schade.
Wir hatten das ja bei Bejizzle doch aber auch. Ich meine, wer hat den Catsuit in der Episode angehabt, ja?
Ja, genau, das war das mit dem Catsuit, da habe ich mir so mehrere Gedanken gehabt am Anfang. Jetzt wirst du das wissen. Weißt du, was ich als erstes über den Catsuit in der ersten Szene dachte? Habe ich an Roxy Andrews aus RuPaul's Drag Race gedacht. Nur ohne Hüftpolster. Ja. Erinnerst du dich?
Ja.
Eben, da dachte ich so, was macht Roxy denn da? Hat sie ihre Polster vergessen?
Ja,
und es war so, diese Catsuit, am Ende hatte sie ja in den Jetzt-Szenen hatte sie ja dieses Kleid an,
Ich glaube, das war nur so ein Mantel, den sie über den Catsuit drüber gezogen hat.
Ja, aber ich fand das halt auch so, dachte ich so, okay, die wollen sozusagen darstellen, diese Gangster-Leute sind so angezogen und wie auch immer, aber dann hätte zum Beispiel Rios, der quasi fast wie so im Englischen zumindest, so dieses Zuhalter-Klischee halt entspricht, wo du halt echt denkst so, ja, Leute, müsst ihr jetzt diese optischen Klischees im 24. anbrechenden 25. Jahrhundert so in der Art wiedergeben, könnt ihr es nicht ein bisschen verdrehen? Erkennen würde man es trotzdem. Da war ich also ästhetisch etwas angepisst. Aber das hat nichts mit der Handlung, gab es dafür tolle Dinge, aber das war echt nervig.
Ich würde eher sagen, da würde eher vermuten, dass es wahrscheinlich sogar eine bewusste Entscheidung war, das so zu machen, weil halt auf diesem Planeten ja offenbar nicht so die modernen Ideale gelten, sondern noch so ein bisschen Cowboy-Mentalität, dass es wahrscheinlich eher sogar bewusst gesetzt ist. Ob das jetzt so gut ankommt, ist eine andere Sache, aber ich...
Aber nein, ich muss ganz widersprechen. Wir hatten quasi schon eine ähnliche Situation in Discovery, quasi über 150 Jahre vorher, auch in so einer ähnlichen Zone, sowas. Und es war eben nicht in der Art, also so sozusagen, dass das Feminine quasi das Sexuelle war, während das andere, das, verstehst du, versteht ihr, was ich meine? Und das ist das, was ich enttäuschend fand, weil du kannst genau dasselbe darstellen mit irgendwelchen fiesen Gangstern und gemeinen Leuten, ohne halt in dieses Klischee mit Frau ist gleich sexy und alles andere nicht und zu zeigen, vielleicht nur zu implizieren. Du siehst jemanden mal vorbeigehen, der eher männlich sexy aussieht, aber der läuft ganz kurz vorbei. Und das haben sie bei Discovery besser gemacht. Aber wie gesagt, das ist ein Spezialding von mir, weil ich mich auch mit dieser Symbolik und so weiter sehr stark auseinandersetze, auch in Vorträgen. Werde ich das jetzt mal als Fachidiotin sagen, also ich fand das, oder halt als Fachmensch, sozusagen sagen, so, nee, fand ich ein bisschen misslungen, vor allem wenn man das mit Come Take My Hand aus Discovery vergleicht.
Also für mich hat sich die Stardust City irgendwie so ein bisschen dargestellt wie so Las Vegas in Space, so irgendwie alles eingepackt und auf einen Planeten gepackt und mit allem drum und dran und den ganzen Stereotypen,
ja, und so Vorstellungen
und alles. Und das halt Absicht, so nach dem Motto, so, ja, hier so, immer noch so, auch in der Zukunft gibt es auch sowas noch.
Ja, aber man kann es trotzdem ein bisschen kreativer verdrehen und es ist gleichzeitig noch erkennbar. Also,
Zwei kleine, um das kurz mal...
Ja, die Easter Eggs waren sehr süß da drin.
Das genau, stimmt. Nur zwei kleine Easter Eggs, um hier mal die Kurve zu kriegen. Also wir haben einmal gesehen Quark's Bar, also Werbung für Quark's Bar auf Free Cloud.
Mit Dabo-Tischen?
Mit Dabo-Tischen. Und wie war das der Regel 42? Wie war das What's Mine? Ist irgendwie mein oder so? Ich müsste nochmal nachschlagen, was die Regel 42 war. Und
What's yours is also mine.
Ja, genau. Danke. Und dann hatten wir noch eine Werbung eingeblendet gesehen für Mr. Mods Hair Imperium. Das ist der blaue, der blaue Bullianer, genau, der Picard die Haare schneidet, beziehungsweise nicht Picard, aber Worf. So. Worf, genau.
Der mehreren Leuten die Haare schneidet.
Er hat aber auch Haare schon gemacht für Picard und auch für Data, denn er hat die Perücken hergestellt aus Reunification.
Ah, okay. Ja. Ja, fand ich aber sehr schön. Es sind so zwei kleine Easter Eggs. So ähnlich wie auch die Werbeschilder, die wir damals gesehen haben in der Episode, wo San Francisco
eingeblendet
worden ist.
Boston.
Genau.
Boston.
Mit hier Cassidy Yates.
Genau,
Transport.
Genau, habe ich
so
verwechselt. Boston, genau.
Aber bevor wir die Stadt sehen, haben wir noch eine Kleinigkeit auf dem Schiff, denn Seven und Picard treffen sich auf dem Holodeck, wo sie eine, ja, Stück weit philosophische Diskussion über Recht und Rechtsdurchsetzung haben. Also, weil Seven ja so als Rächer unterwegs ist und Picard so, ja, aber hey, du bist Ankläger und Richter zugleich und das geht doch nicht. Und wo Seven dann halt sagt, so, ja, also sie interessiert sich halt nicht dafür, die Galaxie zu retten, sondern sie will den Hilflosen helfen, was frustrierend ist, aber immer noch besser als aufgeben. Und das ist ja, was ein Stück weit Picard 14 Jahre lang gemacht hat. Er hat ja aufgegeben und sich in Selbstmitleid gesuhlt.
Klar,
und
logisch, das wirft sie ihm vor, ja. Und sie sagt aber im Grunde ja auch nur, hättest du nicht aufgegeben, das steckt da ja auch drin, dann hätte es den Zusammenbruch der neutralen Zone nicht gegeben und wir hätten gar nicht erst so Leute wie mich gebraucht.
Ja. Und Picard weiß aber auch ganz genau, welche Knöpfe er bei ihr drücken muss, dass sie halt doch an seiner Mission interessiert ist, denn er erzählt ihr dann halt von Sochi so und triggert damit halt so genauso, okay, hier muss ich jemanden helfen. Also,
ein Hilfloser, der sonst stirbt, ja.
Genau.
Das reicht.
Genau. Was ich nebenher auch, das ist auch für mich wie so ein kleines Easter Egg war, dass Picard bietet ihr ja, also Seven, was zu trinken an. Mhm. Und sie will einen Bourbon straight up, weil wir kennen aus Voyager, hat Seven keinen Alkohol vertragen. Ja. Es hat sich wohl jetzt mit der Zeit geändert, weil sie gleich zwei Bourbons zu sich nimmt.
Und das auch in einer ziemlichen Geschwindigkeit.
Ja, ist übrigens auch nicht so ganz sicher irgendwie, ob Picard und Seven sich dann eigentlich kennen. Also ich denke, nein. Zumindest wurde das so durch die Serie transportiert. Aber ich glaube, sie sind sich insofern doch vertraut, weil sie ja auch beide eben von den Borg assimiliert worden sind. Ich glaube, da hat man so eine Vertrauensbasis automatisch, wenn man sich begegnet. Ja. Oder sie wissen auch einfach viel voneinander. Also sie wirken vertrauter, finde ich, als sie es sein sollten dafür, dass sie sich eigentlich nicht kennen.
Na gut, aber dadurch, dass sie beide zur gleichen Zeit im Kollektiv waren, kennt man sich quasi aus dem Kollektiv. Und sonst, glaube ich, kommt zumindest so rüber, als ob sie sich sonst nie über den Weg gelaufen sind, aber
weil was ich gerne dazu ansprechen würde, war, wenn ihr wollt, dass wir einfach Seven und Picard nochmal besprechen, weil die haben ja gegen Ende noch einen sehr wichtigen Moment, finde ich. Und ich finde, das kann man ja jetzt hier, auch wenn es darum geht, sich zu kennen, fragt Seven ja, hast du eigentlich Picard deine Menschlichkeit zurückgewonnen? Und er sagt erst ja und dann fragt sie ja nochmal nach, ja wirklich komplett zurückgenommen. Und das verneint er auch.
Mhm. Ja, und aber dann sagt sie ja auch, eben, dass sie versuchen, aber sie versucht jeden Tag ihres Lebens es zurückzugewinnen. Also, dass sie da ständig am Kämpfen sind für, ja, beide.
Genau.
Ja. Also im Grunde haben wir hier auch ähnliche Charaktere, zumindest was diese Ebene angeht.
Wobei halt der Kampf für Seven halt nochmal ein Stückchen härter ist, denn Picard war ja nur ein paar Tage, weiß man ja nicht so genau, assimiliert und hat ja vorher ein menschliches Leben gehabt und danach. Und Seven hat ja vor dem Kollektiv nicht viel gehabt, weil sie ja im Alter von 6 oder 7 Jahren assimiliert wurde.
Genau.
Weswegen halt, und halt auch wesentlich länger assimiliert war. Weswegen die Transition halt für Seven halt wesentlich schwieriger ist. Und wir haben das ja auch schon in Voyager gesehen, dass sie halt mit vielen Sachen halt Probleme hat und halt nicht versteht, so, hey, warum machen diese Menschen jetzt Smalltalk? Und da halt mehr wirkt wie ein fleischgewordener Data als wie ein Mensch.
Mittlerweile, finde ich, hat sie sich aber ganz gut entwickelt.
Ja.
Plus, sie hat ja echt einen Ruf wie Donnerhall. Also das finde ich immer so schön. Rios ist immer der kleine Fanboy, egal ob es Picard ist oder Seven oder so. Ach, das ist diese Ranger, ja, als er dann eben erfährt. Also sie war mal Borg und die so, ach, die ist das, weißt du, so ganz so ehrfürchtig. Und dann so, oh, wie krass und so. Ich finde es immer so schön, weil er dann immer die Rolle einnimmt, die wir ja im Grunde auch einnehmen.
Ja, aber auch in der Szene wird halt deutlich, mit der Sternflotte ist sie wahrscheinlich nie großartig zurande gekommen. Zum einen natürlich auch, weil kurz nachdem sie halt dann zurückgekommen sind, dann halt ja die Romulus-Geschichte passiert ist. Von dem her schwingt da auch so ein Mythos mit, oh, das ist der, also dieses, oh, der Ranger, die Borg, die Borg aus dem Delta-Quadranten, wo man den Namen halt noch nicht mal
ja, aber
kennt.
Die wohl auch natürlich, also das ist natürlich klar, das spielt da auch rein, aber vor allen Dingen denke ich eben durch ihre Taten. Also sie hat ja wohl entsprechend den Ruf wie Donnerhall, weil sie ja eben entsprechend gehandelt hat und Leute gerettet hat oder eben für das Gute eingestanden ist und das wohl auch nicht zu zimperlich. Ja. Also
einen ähnlichen Ruf wie Garak wahrscheinlich.
Ja, Garak ist da glaube ich ein bisschen subtiler, aber ja.
Genau, und dann gut, also sie stellen halt fest, hier Maddox wird gefangen gehalten, jemand möchte einen Deal mit dem Tal Shiar machen. Da fällt halt der Name Bejazel, wo halt dann Seven so auf einmal sehr interessiert wird an dieser relativ hoffnungslosen Rettungsmission teilzunehmen, denn sie bietet sich halt als Austausch für Maddox an, denn Bejazel schlachtet Xbox für ihre Komponenten aus. Und was ist da verlockender als ein Exemplar, was noch sehr, sehr viel Technik in sich hat und quicklebendig ist?
Ja, und was ich hier sehr schön finde an dieser Episode ist, dass ja wirklich jeder irgendwie seine eigene Agenda hat. Also wir haben natürlich Picard, der seine Agenda mit Sochi hat. Und wir haben dann Seven, die natürlich ihre eigentliche Rache für E-Chap sucht, was ja Picard in dem Moment noch nicht weiß. Wir haben dann auch Raffi, die insofern ihre eigene Agenda hat, weil sie eigentlich aussteigen möchte und hier dann eben zu ihrem Sohn geht. Also jeder hat irgendwie so seine eigene Agenda und am Ende natürlich dann auch Dr. Jurati. Da müssen wir auch ganz dringend noch drüber reden.
Oh
also,
ja.
Das ist schon sehr, sehr schön zu sehen hier, wie das alles so parallel läuft und irgendwie die Leute auch gegenseitig nicht so wirklich wissen, was die anderen eigentlich wollen, meinen dürfen und es am Ende dann doch irgendwie alles aufgeht. Ja. Also genau. Ich fand es sehr schön, dass hier viele Sachen parallel erzählt wurden. Es machte die Folge für mich aber auch teilweise sehr zerstückelt. Also ich fand, es war nicht so eine ganz runde Folge. Es war viel Gespringe drin und so. Also ja, muss man sehen.
Man hätte sich auch viel sparen können, finde ich. Denn den Großteil der Folge macht ja diese Charade auf dem Planeten aus, wo wir dann noch ein paar Easter Eggs haben. Dass halt Quark derjenige war, der für Rios gebürgt hat, damit er da halt als irgendwie so eine Art Kopfgeldjäger auftreten kann. Ich glaube, Facer war das, war der Begriff.
Genau. Facer waren keine Headhunter, sondern die sind sozusagen so eine Art Mittelsleute, die zwischen sozusagen verschiedenen Parteien vermitteln.
Treuhänder.
Könnte man so sagen, Treuhänder oder halt so Vermittler. Interfacers kommt das wahrscheinlich der Wort. Ja. Und dann halt, ja,
und,
die halt an der Schnittstelle genau,
die
agieren.
Die sehr exzentrisch auftreten, wo ich mir halt denke so, ja, musste das, also das ist so absolut absurd. Also es war, also für mich hatte das Gefühl, also ich hatte so das Gefühl, sie haben dieses Exzentrische reingebracht, damit halt einfach mal jede Figur absolut absurd agieren kann. Dass halt Patrick Stewart seinen schlechtesten französischen Akzent rausholen kann. Und
ja.
Das hätte man sich auch sparen können, weil diese ganze Szene auf dem Planeten hätte auch wunderbar funktioniert, wenn man diese ganze Charade einfach gelassen hätte.
Vielleicht haben sie es gemacht, weil gerade Karneval ist und die wollten Karnevalsstimmung bringen.
Ich glaube, die haben sich gedacht.
Ich fand es lustig irgendwie. Da habe ich auch gefragt, ist das im Deutschen mit dem schlechten Französisch von PK, ist es jetzt diese Synchronarbeit oder soll
das so?
Das war
im Original auch so.
Ja, okay, aber ja. Also es kam im Deutschen auch so ganz so, PK, lass mal lieber.
Das klang also wirklich wie jemand, der halt einfach so französisch veräppelt. Und es dachte echt so, oh mein Gott,
ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Producer haben irgendwie jetzt bisher alles war sehr, sehr ernst und sehr, sehr getragen und hat sich sehr langsam entwickelt und haben sich gedacht, wir brauchen jetzt dringend ein bisschen Comic Relief, damit hier unsere Fans nicht irgendwie die Krise kriegen, einschlafen oder sich langweilen und haben das irgendwie reingeschmissen. Also es fühlte sich so ein bisschen übers Knie gebrochen an, ehrlich gesagt.
Ja.
So ein
bisschen,
wir müssen irgendwas Lustiges rein.
Und in einer Folge, wo drei relevante Charaktere umgebracht werden, auch
ja, aber vielleicht
reichlich
auch
unpassend.
So nach dem Motto, ja, war schon traurig genug.
Ja. Ja. Ich fand, Rios sah super aus. Ich fand irgendwie, das stand
das
ihm
passte,
total.
Das passte, gell?
Also,
ich fand auch.
Ja, ja.
Besonders mit der Feder.
Ja, ja. Ist auch super irgendwie in die Rolle geschlüpft. So. Ich hätte gern zwei Schirmchen in meinem Drink.
Genau. das auch sehr schön. Tatsächlich süß.
Ich fand auch sehr schön, so Ruffy, du kannst nicht dein üblicher, grüblerischer, irgendwie ein Mann-Trauma-Dings sein. Du musst da jetzt mal aus dir rausgehen. Und ich so, herrlich.
Nomade.
Ja, genau. Es war sehr schön.
Ja, es ist Traumatized Spaceman oder so, sagt es auf Englisch.
Ja,
also und Elnor, der halt die Welt überhaupt nicht versteht.
Ja.
Elnor war das Beste.
Spiel am besten dich selber und halt die Klappe. Ja.
Weil ich gehe mal davon aus, weil wenn du, als sie ja FreeCloud erreicht haben, haben sie quasi sowas wie Werbehologramme bekommen. Und diese Werbehologramme haben jeweils... haben jeweils immer zu den verschiedenen, so eine Art Bedürfnis von jedem irgendwie gepasst, außer Elnor. Und Elnor ist jemand, der verbirgt nichts. Elnor ist einfach so mega ehrlich und dann haben sie vielleicht irgendwie nichts gefunden, was zu ihm passt.
Während oder sie kannten Beispiel ihn Rios schlicht und ergreifend noch nicht. Weil alle ja, anderen genau. waren ja vorher offen.
System irgendwie,
stimmt.
Ja.
Stimmt, das könnte sein, ja.
Das aber fand ich auch lustig, diese ja, interaktive, zugeschnittene Werbung so. Und also super aufdringlich, das ich mir mega anstrengend.
Aber könnte man sich doch echt so vorstellen, oder? Dass das sich so hin entwickelt. Also es ist ja,
ja, ja.
so weit weg von dem, was wir bisher jetzt auch schon haben.
Und sie mussten vorher kein Cookie-Banner akzeptieren.
ja.
Wobei,
ja.
dafür gibt es woanders Cookies. Dafür kommen Cookies trotzdem vor.
ja, also das war schon, es gab schon nette Züge, aber es ist schon richtig, es hätte nicht so ja. übertrieben sein müssen.
Was ich hingegen auf dem Planeten wunderbar fand, von der technischen Arbeit her, ist der Charakter Mr. Wub. Dieses Make-up war echt genial.
Also der Bodyguard,
ich.
Der alles ja. riechen kann und irgendwie
die
ja, diese Frankenstein-esken Züge hatte,
ja.
genau.
Ja.
Also nee, das war die, sie war für mich frankensteinig.
Ach so, sie war dich
nicht.
Ach so. Doch, der hatte für mich auch so frankensteinige Züge, aber okay, das war mir das Make-up.
Ich meinte eher wegen schlecht
ja.
zusammengebastelt Frankenstein.
Ja. Und auch der Schauspieler, wie er halt diese Maske mit seinem komischen, schiefen Grinsen, was so wunderbar zu diesem Charakter gepasst hat, zum Leben erweckt hat. Und wenn ihr den Ready Room guckt, ist auch in den Shownotes verlinkt, seht auch, wie viel der wirklich drauf hat. Das ist ja fast 1 Zentimeter Make-up auf dem drauf.
Also damit zu spielen, ist echt eine Kunst.
Genau. Und im Ready Room wird auch noch erklärt, wie sie dazu gekommen sind. Also, dass halt offenkundig auch im Gegensatz zu früher nicht so, okay, wir machen jetzt diesen Charakter und der soll so und so aussehen und dann muss der Schauspieler damit klarkommen, sondern die Make-up-Leute arbeiten halt mit den Schauspielern zusammen. Hey, passt das zu dem, wie du dir den Charakter vorstellst? Kannst du damit spielen? Und erst wenn der Schauspieler sagt, jo, passt, erst dann geht's zu den Produzenten damit. Was ich auch eine interessante Arbeitsweise finde.
Ja.
Was halt auch nicht zu den früher passt. Gut, früher hat man halt auch jede Woche eine Folge abliefern müssen, was heute nicht mehr so ist. Das finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite, riechen, ob jemand lügt. Und dann halt mit einem Art Parfüm das Ganze zu übertünchen.
Das war ja kein Parfüm, das war ja einfach ein
Medikamentencocktail,
der halt verschiedene Hormone unterdrücken sollte. Das war halt die Raffi quasi angerührt hat für ihn.
Ja, wobei ich mich frage so, why? Man hätte das Ganze auch wesentlich einfacher machen können. Man hätte halt einfach einen Betasoiden dahingestellt. Gut, der hätte optisch nicht so ausgesehen, aber...
Ja.
Wo willst du jetzt noch einen Betasoiden herkriegen? Ich meine, gut, unsere Gaunerin sah dem Styling von Troy in TNGs früher Phase sehr ähnlich.
Das hat mich sehr irritiert.
Aber ich kannte die Schauspielerin, also ich kenne die Schauspielerin, die das spielt, sehr gut aus anderen Serien. Deswegen war das für mich jetzt kein Problem.
Aber da hätte man ja auch wunderbar einen männlichen Betasoiden nehmen können.
Ja, aber immer. Es ist halt, ja. Also dann müsstest du jetzt noch einen Betasoiden auftreiben, aber gut.
Also ich fand das halt ein bisschen jetzt so okay, gut.
Ich fand das eigentlich eine ganz gute Lösung. Also ich meine, Medikamente hast du doch eher mal zur Hand als ein Betasoid.
Ja, aber dieses halt, die Medikamente setzen genau dann ein, wenn du
Wenn der Puls hochgeht. Wenn der Puls hochgeht, dann kickt das Ganze, wenn du so eine Flight-and-Fight-Reaktion hast, Fight-and-Flight, dann und der Puls geht hoch und alles. Ich finde, das ist schon logisch.
Das ist ja dafür da, damit, weil diese
damit es eben
Reptilienrasse,
runtergeht
diese Reptilienspezies riecht ja quasi die Resultate, diese so vom Schwitzen und so weiter und die Pheromone, die das halt verursacht und Raffis Cocktail hat quasi diese Körperfunktionen unterdrückt. Und ich frage mich, was da Betasoiden mit zu tun haben, weil es geht ja darum, gerade Gefühle zu unterdrücken.
Naja, er meint,
Betasoiden können Gefühle lesen.
Dann habt ihr mich falsch verstanden, anstatt Mr. Wub, der das riechen kann, ob jemand lügt, einfach
so
da einen Betasoiden hinstellen, der das fühlen kann.
Ach, ich hatte dich auch falsch verstanden.
Ach so, du meinst hier, also dass die Bejazel quasi eine betasoidische Person einsetzt.
Ich glaube, dass die Betasoiden tatsächlich einen recht hohen moralischen Code haben, aufgrund ihrer Fähigkeiten. Ich finde, das sieht man schon bei Lyxana Troi. Die ist zwar immer so ein bisschen cheeky und naughty und so, aber ich glaube, und auch bei Diana sieht man das, die haben einen sehr, sehr starken moralisch ausgeprägten Code, glaube ich, was ihre Fähigkeiten angeht. Ich
Hatte
glaube,
die
sie ist gar nicht so
Föderation
einfach,
auch
einen
mal.
Betasoiden zu drehen.
Gut.
Aber nichtsdestotrotz, also wir sind jetzt immer noch auf dem Planeten
Genau,
und
und
ja.
viel, was da außenrum passiert, ist auch eigentlich ein Stück weit relativ egal eigentlich, was da hin und her erzählt wird. Da, wo es eigentlich erst spannend wird, ist, wenn Bejazel halt so die Bombe droppen lässt, so, hey, du, ich weiß übrigens, warum die hier ist. Die will Rache an mir nehmen für ihren Borg-Boy.
Und da habe ich nochmal eine Frage, und zwar, ja, alles verständlich, aber hatten die auch was miteinander? Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden.
Das wird angedeutet,
Ja,
das wird
gell, ich glaube
angedeutet, dass sie
schon.
wohl eine intime, dass sie, weil die sagt ja selber, die ist ja nach Fenris gekommen und so zu tun, als ob sie hilft, dann werden sie sich wahrscheinlich näher gekommen sein und dann haben wir also auch also noch einen bisexuellen oder pansexuellen Charakter neben Georgiou, nämlich dann die gute Seven, was ich sonst
Ja.
ziemlich cool finde.
Völlig in
Ja.
Ordnung, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich
Ja.
es richtig verstanden hatte.
Doch, doch, das wurde
Okay.
ziemlich
Also,
angedeutet, dass diese Vergangenheit.
gut, also für mich hat sich das nur so dargestellt, hey, die waren früher sehr gute Freunde und Bejazel hat Seven halt nur mehr oder minder nur ausgenutzt. Und mehr habe ich da jetzt nicht reingelesen, aber okay, kann auch sein, dass ich das in meinem, um Gottes Willen, die Folge ist so schrecklich, schlicht und ergreifend
Ich
übersehen habe.
weiß. Ich war, aber es wurde so angedeutet, es ist zum Beispiel auch so, gerade weil sie ihr sozusagen nicht nur vertraut hat, sondern intim mit ihr war, ist natürlich dann auch die Wut von Seven stärker.
Ja.
Eben nach dem Motto, ey, ich war mit dir im Bett und wir haben uns lieb gehabt und was tust du mit meinem Kind?
Aber Picard schafft es dann halt, Seven breit zu quatschen, dass sie sie halt nicht umbringt, damit sie halt einfach safe escapen können. Sie werden halt mit Hilfe von Transport Enhan nee, Pattern Enhancern halt da rausgebeamt und dann sind sie halt auf dem Schiff und es sieht so aus, hey, Friede, Freude, Eierkuchen, so ein Stück weit.
Und sie haben Maddox, genau.
Rias sagt noch, das ist glaube ich auch so das Entscheidende gewesen zu Seven of Nine, hey, du hast sie noch gefunden, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du sie nochmal findest. Also hier, komm, lass uns lieber abhauen.
Genau. Auf dem Schiff, sie werden hochgebeamt von
Giraffen.
Agnes Moriarty, die halt Transporterdienst hat. Und während die anderen noch.
Fast sich selber in eine Ohnmacht hyperventiliert hätte, weil sie
Genau.
nicht sicher war, ob sie also richtig Transporter bedienen kann, ja.
Also ich denke, diese Nervosität war vielleicht auch einer anderen Sache
Ja,
geschuldet.
natürlich schon,
Genau.
aber es war natürlich trotzdem eine nette
Ja.
Szene.
Es wirkte halt so, als ob sie sich nur wegen dem Transporter in die Buchsen machen.
Ja.
Ja. Und
Können wir ganz kurz mal, ich weiß, du willst weitermachen, Marcel, aber können wir bitte mal ganz kurz darüber reden, wie sinnvoll ist denn bitte so ein medizinisches Notfallhologramm, wenn
da
du es
wollte
jedes
ich
Mal deaktivieren kannst, wenn du willst?
da wollte ich eigentlich auch gerade genau drauf kommen.
Okay, gut.
Das zum einen, dass EMH sich automatisch triggert, was extrem sinnvoll ist.
Ja,
Mhm.
total. Ja.
Aber und dann halt auch erkennt, so, hey, was hast du denn für einen psychologischen Notfall?
Ja.
Weil er halt instant checkt, so, hey, okay, das ist hier jetzt
Ja,
gerade kein.
psychiatric, also
Ja.
psychiatrisch.
Ja.
Also das wirklich medizinische.
Genau, und halt
Ja,
sofort
ja.
erkennt, so, hey, da stimmt irgendwas im Kopf nicht, was natürlich noch ein Foreshadowing fürs Ende der Folge ist. Aber dass es sich dann halt so leicht deaktivieren lässt, wo ich mir denke, so, okay, also wenn das der Captain macht, dann würde ich es ja noch verstehen, so nach dem Motto,
Ja.
als hier der Oberste auf dem Schiff, aber halt irgendeiner auf dem Schiff, so, ja, hier, deaktiviert EMH und weg.
Ja, auch so von der Autorisierung her so,
Na,
ne? Also
ja,
das
das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich könnte mir höchstens denken, dass Rios vielleicht in einem Anfall von diese Hologramme gehen mir alle auf den Keks, einfach mal diese Funktion rausgenommen hat, so nach dem Motto, immer deaktivieren und dann auch, wenn ich sage, egal. Weißt du, so. Mhm. Also das könnte ich mir vorstellen, weil es ist ja total sinnlos, ein wie heißt es auf Deutsch?
MHN, medizinisch-holographisches Notfallprogramm.
Ja, weil ich habe immer die englische Variante im Kopf. Also es ist auf jeden Fall total sinnlos, sowas zu haben, wenn du dann einfach es wieder wegschicken kannst, ja? Also, ja, mir geht's schlecht, aber ich will nicht behandelt werden. Tschüss, zack, stirbst du. Also ich meine, es ergibt ja keinen Sinn.
Hm. Und genau, also nach dem sie halt hochgebeamt wurden, gibt es dann halt eine besagte Diskussion auf dem Schiff zwischen Seven und Picard. Hier, hast du eigentlich jemals deine Menschlichkeit zurückbekommen noch aus dem Kollektiv? Picard sagt ja, und dann Seven halt fragt auch wirklich ganz, und er so, nee. Und man hat also das Gefühl in der Szene, ja, Seven hat verstanden, oder also, das soll ja darüber kommen, hey, Rache ist nicht das Geile, es ist also diese gute alte, heile Welt von TNG, und Picard glaubt das halt auch, und Seven sagt, ja, aber wenn du jemals einen Rächer brauchst, hier ist meine Visitenkarte.
Ja, geil.
Ja gut, wenn du einen Ranger brauchst, Ranger sind ja nochmal was anderes als
Kriegsrächer. Nee.
Oder Vigilante, stimmt, ja. Vigilante sagt sie, genau.
Und aber auch das ist nicht unbedingt ein Rächer, aber ja.
Und fragt dann halt noch, hey, darf ich mir zwei Phaser mitnehmen? Die
Waffen kann ich immer gut gebrauchen.
Genau, Waffen kann man immer nur gut gebrauchen. Und Picard so, ja, nehmen ruhig mit. Und,
ohne Rios zu fragen.
Genau, ohne Rios zu fragen. Und Seven nimmt halt den Transport Enhancer auch noch mit, und
den Rios übrigens extra dort nochmal auf das Pult gelegt hat, so nach dem Motto, kann ja jemand gleich nochmal gebrauchen.
Das hatte ich gar nicht so mitgekriegt, aber ja, macht bei den beiden Charakteren wunderbar Sinn.
Der hatte das sehr spezifisch, sie kamen an, er legt das hin, und dann geht's weiter, und das ist mir schon aufgefallen, so, die Kamera macht noch extra den Schwenker, um zu zeigen, dass er das Ding da hinlegt.
Das stimmt.
Und während dieser Diskussion und diesem Waffen eben spielt halt im Hintergrund eine Adaption des Voyager-Themes, also auch da wieder bei der Musik wieder sehr viel Liebe zum Detail.
Ja, das fand ich sehr schön, ja.
Und unterm Strich, Seven wird dann wieder runtergebeamt, und ja, für Picard ist die Sache dann abgeschlossen.
Für Seven of Nine, dann im Grunde ja auch, denn sie wird runtergebeamt, killt dann schnell mal Bejeezle, und alles ist wieder gut.
Ja. Genau, und schießt sich da einmal quer durch den Laden.
Ja, Trailer-Szene.
Genau, das ist also die Szene, die wir aus dem Trailer kennen. Genau.
Ja. Und ich bin mir sicher, wir werden noch nicht das Letzte von Seven gesehen haben. Hoffe ich.
Denke ich auch.
War aber ein sehr schöner Auftritt von ihr, fand ich, in dieser Folge.
Mhm. Und
ich finde, die Jerry Ryan hat das echt, also geil hingekriegt, weil sie sich wohl echt viel Sorgen gemacht hat, Seven ihre eine richtige Stimme zu geben, sie darzustellen und so weiter, und das war 100% Seven of Nine.
Das war sowas von on point. Das ist wirklich
Die Frau ist übrigens 52 jetzt.
Ja, ich weiß, sie sieht großartig
aus. Und sieht immer noch aus wie 30.
Da sind wir uns ja einig. Ja, ich meine, Picard sieht auch noch super aus für sein Alter. Das ist irgendwie, genetisch
Star Trek gut macht weggekommen. Trek macht jung.
Ja, sehr schön. Also es ist auch wirklich eine glaubwürdige, weiterentwickelte Seven of Nine. Ich meine, es sind 14 Jahre später, und man sieht, dass sie einige Sachen eben durchlaufen hat. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Auch die Writer muss man da loben. Also ich glaube, die haben da auch eng mit ihr zusammengearbeitet, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Und auch wie ich am Anfang ja schon sagte, diese Entwicklung ist halt auch nur dadurch möglich gewesen, dass man halt diese Backstory gegeben hat, hey, hier Icheb, um den sie sich ja immer sehr, sehr stark gekümmert hat, ja auch in der Folge Child's Play war das in Voyager, wo er da wieder als Köder für die Borg verwendet werden sollte, wo ja auch schon dieser Mutterinstinkt sehr, sehr stark durchgekommen ist. und Seven ja auch damals schon, aber trotzdem jemand war, der sehr, sehr stark wie Picard eigentlich so hier, das sind die Regeln und wir spielen so nach den Regeln oder so, wie ich die Regeln verstehe. Sie hat sich ja nicht unbedingt immer an Starfleet Protocol gehalten, aber immer sehr stark trotzdem an Regeln von Effizienz und Logik orientiert, was sie jetzt ja überhaupt nicht mehr ist.
Noch nicht ganz. Sie hat ihre eigene Vorstellung, weil für sie ist es logisch und effizient, jetzt natürlich da Rache zu üben, weil sonst, ich sag mal so, wenn du es auf einem größeren Scale siehst, weiß sie ja, dass wenn Bejazel weg ist, ist vielleicht die Chance, dass andere Ex-Borg vielleicht nicht mehr ganz so schnell ausgeschlachtet werden und dass sie als treibende Kraft hinter diesem Unternehmen halt erstmal weg ist. Ja. Also ich sehe da schon mehr als nur persönliche Rache.
Hätte aber die Voyager 7 in ihrer Stand ihrer damaligen Entwicklung nie gemacht.
Nein, und das meine ich ja, man sieht einen weiterentwickelten Charakter. Das ist schon, und übrigens, hier möchte ich eine ganz kleine Anekdote dazwischen schmeißen. Jerry Ryan, weil du gesagt hast, von wegen wieder mitarbeiten in der Serie und so. Jerry Ryan war in The Talk, in dieser Daily Talkshow, über die wir ja schon mal gesprochen hatten. Da hat sie ein bisschen was zu den Dreharbeiten zu Picard erzählt und eben auch, was für ein Akt es war, das alles geheim zu halten. Und dass sie bis heute überrascht ist, dass sie in der Lage waren, geheim zu halten, dass sie eben in der Serie mitspielt, bis zur Comic-Con. Und dann hat sie halt erzählt, dass sie da wirklich auch an sehr öffentlich zugänglichen Stellen gedreht haben, was für sie ein Wunder ist, dass es keiner mitgekriegt hat. Und sie musste dann jedes Mal, egal wo sie hingegangen ist, wenn sie ihren Trailer verlassen hat, ob zum Make-up-Trailer oder sonst irgendwohin, musste sie so einen krassen schwarzen Umhang tragen. Sie sieht ein bisschen aus wie so eine dunkle Jedi irgendwie, so eine Dark Side, ja. Und sie hat es genannt ihren Invisibility Cloak, also ihren Unsichtbarkeitsmantel, ja. Und sie konnte immer nur ihre Füße sehen und es musste sie immer einer führen. Also sie hat auch nicht gesehen, wo sie hingelaufen ist oder so. Und in diesem Mantel ist sie dann irgendwie überall hingeführt und hingekarrt worden, sodass man nicht mitbekommt, dass sie eben dreht. Und in einer Geschichte hatte sie erzählt, das fand ich noch sehr schön, war sie eben in ihrem Invisibility Cloak da, hat halt nichts gesehen und mitgekriegt, saß nur im Auto und dann wurde das Auto aber langsamer. Und dann fragte sie, was ist denn los jetzt, sind wir im Stau oder was? Und dann meinten die so, nee, wir fahren gerade hinter dem Touristenbus, der vor ihnen gefahren ist und rechts und links die Zeitsehen-Geschichten gezeigt bekommen
hat. Universal Studios gewesen.
Genau. Und ja, also fand ich sehr, sehr schön, diese kleine Geschichte zur Geheimhaltung und wie sich die Leute bemüht haben, das eben nicht herauszubekommen.
Das war auch eine richtig tolle Überraschung, weil sonst hätten wir nicht damit, wir haben alle nicht damit gerechnet.
Ja, ja.
Und schauen wir mal, was denn noch alles ist. Ich möchte noch mal kurz, wir haben es ja schon erwähnt, Ruffy hat ihren Sohn besucht auf FreeCloud. Da lernen wir auch ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit, denn ihr Sohn ist jetzt alles andere als happy, sie wiederzusehen, denn Ruffy war drogensüchtig, das wird ja sehr, sehr, sehr deutlich dargestellt. Sagte, hey, ich bin wieder clean, und ihr Sohn halt überhaupt nicht davon überzeugt ist und halt auch nochmal, hey, die Sachen damals, diese Wahnvorstellungen und Verschwörungstheorien, also da in der Familie liegt sehr, 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 sehr viel im Argen, und es passt auch wunderbar halt zu diesem Charakter. Ich meine, sie war, als sie in den Rückblenden gesehen haben, ja auch schon so eine, die sehr on edge war in diesem Ding, wo Picard gesagt hat, ja, hier, ich habe hingeschmissen, und dann ja auch in ihrem Wüstenexil da hat man ja gesehen, so, hey, die hat einige Knackser psychisch abgekriegt. Und da kriegen wir es halt auch nochmal mit, dass sie halt auch massiv ihre Familie vernachlässigt hat und ja keiner mehr von ihrer Familie irgendwas mit ihr zu tun haben will.
Wobei diese Also Wahnvorstellungen und Verschwörungstheorien und so weiter, die ihr vorgeworfen werden von dem Sohn, sind eben auch aus der Perspektive des Sohnes. Denn, lass mich wiederholen, es ist keine Wahnvorstellung, wenn du wirklich verfolgt wirst. Also
vor allem, Rafi ist ja auch eine, du kriegst in dem Buch, kriegst du noch ein bisschen mehr Hintergrund, dass sie ja tatsächlich also Spezialistin für Romulaner war und halt auch für Starfleet Intelligence gearbeitet hat. Also die natürlich mehr Einblick in geheimdienstliche Dinge hatte, in seltsame Dinge hatte und so weiter und dadurch natürlich schon etwas fundierter vielleicht davon spricht, wenn sie sagt, sie hat eine starke Ahnung, dass da was Größeres los ist, als sagt, es einen Anschein macht.
Ja, sie sagt ja tatsächlich auch, das haben wir ja gehört, sie sagt ja auch, sie hat Beweise dafür, dass es eine groß angelegte Verschwörung gibt innerhalb der Star Trek Führungsriege, ja, der Starfleet-Führungsriege. Genau, also da sagt sie ja ganz explizit, dass sie Beweise dafür hat und dann kommt eben wie dieses Stichwort mit Enclave of Eight und so weiter, also da werden wir bestimmt noch viel mehr von hören, aber das wird ja im Grunde ihr vom Sohn vorgeworfen, der ja eben nicht daran glaubt und ich fände die Reaktion ganz spannend zu sehen, wenn dann vielleicht am Ende doch rauskommt, es gab das Gründe.
Vor allem, weil Maddox ja auch noch was bestätigt. Also es gibt ja zwei Leute quasi in dieser Folge, die sagen, da ist was los.
Genau.
Ja. Und der Sohn übrigens, war das eine, ich vermute, Romulanerin, ja. Vulkanierin, glaube ich genau. Nicht. Genau. Ist ja mit einer Romulanerin auch zusammen. Also die sind ja jetzt überall verteilt, die noch übrig sind. Und auf FreeCloud offensichtlich auch. Ja, interessant, diese Anknüpfung auch, oder? Ironie des Schicksals, könnte man fast sagen.
Ja, und wenn man auch sieht, aus der letzten Folge, dass ja Romulaner und Menschen nicht mehr so wirklich gut zusammenkommen, haben halt auch manche online so die Theorie aufgestellt. Wahrscheinlich ist das der einzige Punkt, wo die beiden dieses Kind haben konnten, wo sie halt nicht wie komplett Aussätzige behandelt werden.
Vielleicht, ja, man weiß es nicht. Ja. Aber ich fand es zumindest sehr schönen Punkt hier auch. Und ich meine, jetzt ist ja ihr Sohn auch Mediziner und die haben ja sowieso eine etwas, ich würde mal sagen, liberalere Ansicht und sind ein bisschen, also ich glaube, denen ist es im Grunde egal, welche Spezies da vor ihnen steht. Also genau.
Was ich auch interessant fand, also jetzt wieder mal so das so als Easter Egg zu gucken, du hast ja diese ganze Dekoration dieser quasi Geburtsklinik gesehen, wo es um reproduktive Gesundheit geht und dann siehst du so in diesem Eingang so rosa-hellblau, da denkst du erst so rosa-hellblau-Falle, so Mädchen und Jungs, dann siehst du aber, dass das rosa Baby hat runde Ohren, während das blaue Baby spitze Ohren hat. Und später sich zwar dieses rosa-hellblau wieder farblich wiederholt in dieser Sitzecke, wo Raffi ihren Sohn ja dann findet. Und ich denke, dieses rosa-hellblau wurde da, das haben sie ja richtig gut gemacht und subtil so verdreht, so von bekannten Symbolen. Und das quasi tatsächlich dieses blaue eher für Spitzohren, sagen wir mal Romulaner oder Vulkanier steht und das andere für Menschen und sozusagen Interspezies, dass sie sich vielleicht dafür spezialisieren, Schwangerschaften zu unterstützen, was auch immer.
Ja, genau. Also das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist natürlich eine schöne Spielerei hier. Und natürlich hat dann auch eben die Frau oder Ehefrau oder Partnerin oder wer auch immer, hat ja auch so einen blauen Kittel an. Also wer weiß, vielleicht spiegelt sich das dann auch in den Klamotten wieder.
Ja, eben, dass sie von dem Krankenhaus wie auch immer bekommen hat, aber also, ja, und
ich finde ja grundsätzlich gut, dass wir noch ein bisschen was zu Raffi erfahren und so ein bisschen auch mehr Einblick in ihren Charakter bekommen. Und jetzt bestätigt sich das natürlich, was wir alle erwartet haben, nämlich die Tatsache, dass sie jetzt doch wieder bei Picards Mission dabei ist, denn sie, ihr Sohn will ja nichts mit ihr zu tun haben und sie zieht sich ja dann auch wieder zurück. Und ich meine, wo kann sie sonst hin als auf Picards Schiff, der dann dezent an der Tür klopft und sagt, herzlich willkommen zurück.
Und ja. Was ich halt interessant war, ist, dass halt für Raffi, die halt in der dritten Folge Picard in dieser Art abgelehnt hat und gesagt hat, du hast mich fallen lassen, du hast dich nicht gemeldet.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, ja.
Und genau war Raffi quasi eine, die das quasi eigentlich aus beiden Seiten kennt, fallen gelassen zu werden und selber fallen zu lassen.
Ja.
Und das fand ich unheimlich gut gemacht, um zu zeigen, wie vielschichtig solche Situationen auch sind. Und es ist nie schwarz-weiß ist zwischen Leuten, die mal andere Leute fallen lassen, welche Gründe es sind, wie das kommt und was auch immer. Sehr, sehr spannend.
Ja, ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wo ich dachte, ach, interessanter Twist hier. Und ja, aber ganz ehrlich, so spannend das für die Figur an sich auch ist, diesen Story-Arc hätte man sich auch sparen können. Ja.
Ich also fand es eigentlich ziemlich
na, ich finde, man gut. Hätte ihn auch in eine andere Folge irgendwie mit reinbringen. Also ich fand, das war mir hier sowieso schon alles so viel und so hektisch. Ich finde, da hätte man das nicht auch noch mit Gewalt reinpressen müssen, weißt du?
Na gut, die wollte nach FreeCloud und wir haben erfahren, warum sie nach FreeCloud wollte. Und das hätte man ja nur an diesem Ort machen können. Also ich fand das eher auch so ein, ja, dass du gesehen hast, es gibt verschiedene Erzählfäden, verschiedene Perspektiven dieser Figuren, die da zusammenhängen auf diesem Schiff und dass was also Raffi da erlebt hat, auch völlig konträr war zu dem, was also den Rest der Crew da sozusagen getan hat oder durchlebt hat. Und auch eine ganz andere Art von Leid dort sozusagen verarbeitet worden ist. Und was ich auf Reddit einen sehr interessanten Einwurf gelesen habe, den ich jetzt, also den wir vielleicht aus unserer Perspektive nicht so verstehen könnten, hat jemand gesagt, dass die das, ich weiß nicht, er, sie, was auch immer für ein Mensch das war, gesagt hat, ja, diese Szene, dass also Raffi kam, ich bin jetzt clean, lieber Sohn, nimm mich lieber an, ihr ein bisschen vorkam wie aus einer schlechten 90er-Jahre Polizeishow in den Staaten, wo schwarze Frauen sehr oft klischeehaft so dargestellt werden, dass die wegen Drogen, was auch immer, ihre Kinder so quasi vernachlässigen. Und dass es ein Kritikpunkt war aus dieser Blickwinkel heraus. Das fand ich interessant zu erwähnen.
Das ist doch aber eigentlich allgemein in jeder irgendwie 80er, 90er Jahre Sendung, unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht. In dem Moment war sie so der absolute Klischee-Ex-Junkie.
Naja gut, die haben das irgendwie eine Serie genannt, die ich jetzt nicht kannte, die wohl extrem viel mit schwarzen Frauen sowas gemacht hat. Also die haben dann eine spezifische Serie benannt und ich wusste jetzt nicht mehr welche, aber ja.
Also für mich war das in dem Moment halt so absolut Klischee-Junkie, halt so, ja, hier, ich bin clean, wirklich, wo ich mir denke, so, Alter, in der letzten Folge hast du noch irgendwelche komischen Blüten geraucht und es sieht gerade so aus, als ob du so brutal zitterst, weil du auf Entzug bist.
Ich fand das ein bisschen seltsam, vor allem wenn du im Buch wird klar, dass Raffi also nicht nur wegen dieser Drogen ihre Familie vernachlässigt, sondern auch wegen ihrer Karriere, wegen ihrem Gefühl, dass sie etwas sozusagen eine andere Berufung als Familie wird also diese Frau wegziehen von ihrer Familie, was natürlich in unserer noch patriarchalen Gesellschaft natürlich ganz, ganz böse ist, wenn eine Frau, die eigentlich für die Kinder da sein soll, für die Familie und die Care-Arbeit machen soll, ihre Familie wegen Karriere und irgendwelchen anderen Berufungen sozusagen hinterlässt. Da war für mich die Drogensache eher zweitrangig.
Wobei ich das auch gar nicht so schlimm empfunden habe, wie jetzt Marcel zum Beispiel. Aber naja, also das wie gesagt eine Storyline, um da...
Ich empfand das jetzt nicht so als so mega, mega negativ. Ich fand es halt so ein bisschen, es war halt ein bisschen mit dem Holzhammer.
Ja, naja, also... Jetzt haben wir eben, im Grunde haben wir damit jetzt aber erstmal abgehakt, Raffi ist zurück auf dem Schiff, jetzt kann es weitergehen.
Genau, und zwar auf der Krankenstation, die letzte Szene dieser Folge. Denn,
die übrigens eine Szene vorher noch hatte, das müssen wir vielleicht erwähnen, dass Gerati sich nämlich ein Video angeschaut hat, wo sie und Bruce Maddox Kekse backen, beziehungsweise Maddox Kekse backt, ja.
Was mir gerade noch einfällt, was ich fragen wollte, was ich auch beim Schauen geguckt habe, weiß man irgendwie, warum man nicht den ursprünglichen Maddox-Darsteller genommen hat, bekommen hat?
Ich vermute mal, das wird eine bewusste Entscheidung gewesen sein, denn der ursprüngliche Schauspieler von Maddox ist jetzt, wir hatten es in der letzten Preview-Episode, glaube ich, rausgesucht, ist jetzt der Chef von irgendeiner Art School. Also ich vermute mal einfach, der wird keine Zeit gehabt haben.
Oder wird nicht
bei Schauspielern. Und bei E-Chef war es ein anderer Schauspieler und man vermutet, es war vielleicht, weil der ursprüngliche Schauspieler von E-Chef war erstens ein bisschen älter geworden, als er hätte dargestellt werden sollen und der ist aber auch jemand, der auf Social Media negativ aufgefallen ist, als Anthony Rapp, also der Darsteller von Stamets aus Discovery, sagte so, hey, komm doch drüber hinweg, dass Kevin Spacey quasi dich vergewaltigt hat und da ziemlich unsensibel mit umgegangen ist, öffentlich. Und ich denke, das hat ihn so ein bisschen aus dieser Star Trek-Familie vielleicht auch rausgekegelt. Okay,
ja. Genau, der neue Schauspieler von Egypt, Casey King übrigens, hat seinen kurzen Auftritt, also aber durchaus gut gemacht, hört sich jetzt so an. Hört sich jetzt ein bisschen an wie so ein nett der kleine Bruder von
mir
Scheiße.
Mir ist also nicht groß aufgefallen, mir wäre es nicht negativ aufgefallen. Ja. Deswegen, das hat funktioniert.
Genau, also da hat man, hat man sehr, sehr gut gecastet und optisch sehen die beiden sich ja auch sehr ähnlich und
mit dem Make-up kann man ja auch ein bisschen was machen.
Genau.
Also das fand ich jetzt nicht so schlimm.
Genau, du hattest die Szene gerade eben schon erwähnt. Giuliati,
genau, wir erfahren, dass Giuliati und Maddox wohl ein Paar waren.
Genau. Genau, weil sie backen halt Kekse zusammen, wobei sie halt nicht versteht, hey, warum willst du die Kekse backen? Sag doch dem Replikator, dass du Schokokekse haben willst. oder nee, nicht Schokokekse, Chocolate Chip Cookies sind's. Und der halt und Maddox dann halt sagt, ja, aber ich will es lieber selber machen, weil die Kekse, die da rauskommen, gefallen mir nicht. Und dann sieht
die
man halt.
Die schmecken mir auch nicht, genau.
Genau, dann sieht man halt, wie sie sich halt küssen und sie schaut darauf halt zurück, so, ach, damals war alles, war alles schön.
Ich fand das ganz lustig, weil die Zutaten ja aber wiederum aus dem Replikator kamen. Also scheinbar das Backen an sich ein Replikator irgendwie, das ja nicht.
Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Waldbeertorte Schwarzwälder Art backt, dann könnt ihr demnächst bei Diabetos Backstube reinhören. Meinen Backpodcast. Um hier ein bisschen.
Wo ist der Shameless Self-Promotion?
Genau. Wobei das hier natürlich auch sehr spannend ist. Man denkt, ach, kleines Cutesy-Video, süß und alles super toll, ja. Aber ich meine, hallo. Wenn das nicht bezeichnet vielleicht noch wird für die Entstehung von Dash und Sochi. Ich meine, wir replizieren die Zutaten und backen sie dann aber selber, weil uns das Ergebnis sonst nicht gefällt oder schmeckt. Also wer weiß, ob da nicht
Entschuldigung, eine Allegorie ich kann mich gerade null konzentrieren. Die Essgeräusche, die sind bei mir so intensiv, ich kann mich null konzentrieren. Ja, ich kann mich null konzentrieren darauf, weil ich höre nur noch das Essen und können wir da vielleicht irgendwie, kannst du entweder, wenn du nicht sprichst, gibst die Möglichkeit, ich kenne das von Mumble, sozusagen zu muten, zuzuhören und entmuten, wenn du sprechen kannst. Das wäre super, super nett, weil ich möchte gerne teilnehmen. Dankeschön.
Genau, und
also ich glaube, das wird noch, das ist eine Allegorie auf das, was wir vielleicht noch in der Serie sehen werden.
Genau, weil denn, was wir halt auf der Krankenstation dann halt sehen, ist,
Können wir das vielleicht nochmal wiederholen, damit wir diese Stelle haben, was du erzählt hast, Dunderklumpen? Weil ich habe das ja unterbrochen und ich denke, du hast gerade einen sehr interessanten Punkt gemacht.
Dass ich es ganz spannend fand, dass also man hat das Video gesehen und man denkt, das ist nur dazu da, um irgendwie zu zeigen, dass die beiden ein Paar waren und ja, dafür ist es auch wichtig, aber die ganze Szene an sich wird, glaube ich, noch wichtig, insofern, als dass wir ja hier Zutaten haben, die generiert worden sind und dann aber quasi selber gebacken werden, weil einem das Ergebnis dann besser schmeckt oder besser gefällt und ich glaube, dass das eine Art von Allegorie ist, die wir dann hier auch mit vielleicht Dash und Sochi auch haben, denn Maddox, Giuliati und Soong, wie er dann auch auf seinem Sterbebett im Grunde sagt, haben ja auch im Grunde zu dritt zusammengearbeitet, um am Ende, ja, Dash, Sochi und eventuell noch andere zu kreieren. Und ich glaube,
ja, nicht
dass das
ganz
so eine,
zu dritt zusammengearbeitet.
Ja, aber das, aber zumindest basierend auf,
das Zutun von, die haben basierend auf den Schultern von Soong stehen,
richtig,
zusammen dann Dash und Sochi gebaut.
Ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, dass es hier eine Allegorie auch ist auf die Art, wie Dash und Sochi vielleicht entstanden sind, genau.
Denn, also Dash und Sochi sind, wie Maddox es sagt, perfekt und perfekt.
Ja.
Und er hat sie halt losgeschickt, damit sie halt die Wahrheit über den Bann herausfinden, denn er glaubt, dass auch die Föderation darin verstrickt ist. Und das sagt er ja auch Picard noch, und dass er sie finden muss und so weiter und so fort.
Also ich finde das aber eine ganz komische Motivation, weil ich meine, gut, sein Lebensziel ist es, künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die genauso gut oder besser sind als Data, ja? Und das hat er ja im Grunde mit Dash und Sochi gemacht. Aber sie dann loszuschicken, um eben herauszufinden, was da passiert ist, also ich kann verstehen, warum, weil, aber gleichzeitig finde ich das ein relativ schwaches Motiv.
Fangen halt auch so, die am ehesten verfolgt werden, loszuschicken, ist halt auch ein Stück weit auffälliger geht's kaum. Und ja. Also wir lernen halt auch darin, so ja, wir hatten ja schon vermutet, irgendwas stimmt mit dieser Mutter nicht. Wir lernen halt, die Mutter ist eine künstliche Intelligenz.
Die eingebettet ist in die jeweiligen Programme von Dashi und Soch.
Genau.
Ja, Soji, genau. Auch.
Ja. Ja. Und
und dieses Mutterprogramm triggert wohl auch dann den Kampfmodus der jeweiligen Androiden.
Aber nur, wenn wirklich es zu einer Gefahrensituation kommt, genau. Das sagt er ja explizit. Ja, ja. Ja.
Dieses Aktivieren, wovon
auch,
ja schon die
dass
Rede
er,
war.
Dass er sie zu Picard schickt. Also ich meine, es war ja auch so einprogrammiert. Spannend, dass Maddox dann also ihn als Anknüpfungspunkt gewählt hat auch.
Ja, ja, wobei spannend.
Also interessant. Denn eigentlich sind ja Picard und Maddox Feinde, in Anführungszeichen. Also die sind ja nicht im Guten auseinandergegangen.
Ja, sie sind nicht im Guten auseinandergegangen in Bezug auf Data. Aber an der Stelle haben sie ja das gleiche Ziel. Und von dem her ist die, ist die Chance, ist jetzt die, die Wahl, da auf Picard zu gehen, finde ich nicht so seltsam. Was ich viel seltsamer oder interessanter, auffälliger finde, ist, wie in dieser Szene, wo Maddox, dass der auf dem Krankenbett liegt, halt Picard erzählt, wie immer wieder dann auf Juriati geschnitten wird.
Ja.
Und man merkt halt so, irgendwas stimmt mit der nicht. Und nachdem Juriati dann Picard auch rausgeschickt hat, mit so, hey, hier, im Englischen heißt es, he's barely stable, also er ist gerade so stabil, lass ihn ruhen, der braucht jetzt seine Ruhe. Wo dann Picard sagt, ja, macht Sinn, ich geh mal. Und dann
er sagt noch, ich lasse ihn in ihren in your capable hands.
Also
ich lasse
ihn in fähigen
genau.
Händen.
Genau, und ich doch schon so, oh, oh.
Ja, und dann fragt halt Maddox, ob sie die beiden schon gesehen haben. Sie sagt so, nee. Und da sagt ja Maddox dann auch, ja, dass er und Sung es geschafft haben, wo ich mich frage, so er und Sung, die beiden sind sich nie begegnet.
Naja, aber ich denke, also ich hatte auch erst gedacht, wer weiß, ob da nicht irgendwie doch noch was anderes noch mitspielt, mitschwingt. Aber es könnte genauso auch sein, wie Elle gesagt hat, dass vielleicht basierend auf der Arbeit von Sung eben. Ja. Man weiß es nicht
und,
genau, weil er
und,
hat ja Data als Grund genommen. Ja.
Und er sagt dann, dass ihr Beitrag so
richtig
essentiell wichtig war.
Und da habe ich mich gefragt, ja.
Da frage ich mich so.
Ich weiß auch, was es war. Ich glaube, ich weiß
ja,
teilweise, was es
dann
war.
Schieß los,
darf ich spoilern oder lieber nicht?
Schieß los, Elle.
Also das war, von ihr kam nämlich die Idee, ein einzelnes positronisches Neuron zu nehmen und von da aus zu arbeiten.
Das ist ja eine langweilige Auflösung. Ich habe nämlich gedacht, okay, also im Best...
Es gibt bestimmt
Worst
noch mehr,
Case,
aber das ist
ja,
das,
ja,
was ich gelesen
habe. Also ich
habe
gedacht, natürlich könnte man das eben so interpretieren, dass ihre Arbeit da bahnbrechend war, weil sie ist ja Spezialistin eine der fähigsten Spezialistinnen in diesem Gebiet. Ich hatte aber gedacht, dass da vielleicht sogar eventuell ein Teil ihrer DNA oder ihres Eis oder was auch immer genommen wurde, weil ich meine, die sind ja halb menschlich, beziehungsweise... Also weißt du, ich hatte eher so gedacht.
Ich möchte eine andere Theorie in den Raum schmeißen.
Ja.
Denn so, wie sie agiert und was war so, und auch immer die Schnitte gesetzt wurden. Ich meine, kann jetzt natürlich kann wieder komplett daneben liegen, wie ich mit meinen meisten Vorhersagen komplett daneben liege. Aber war sie eventuell der Prototyp dafür? Dass sie in Wirklichkeit, also die Juriati, die wir jetzt sehen, gar kein Mensch mehr ist, sondern also kein quasi Original Mensch ist, sondern halt der Prototyp ist, der halt nicht perfekt war, was halt auch ihre Persönlichkeit, die ja so Panik, ein bisschen erklären würde.
Nee, das glaube ich eher, würde ich eher nicht denken.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen,
von dem, was ich gelesen habe,
die hätten bestimmt so eine Art Notfall-Ausschaltprogramm einprogrammiert. Also, ja, so nach dem Motto, man darf seinen Erschaffer nicht töten. Aber vielleicht, also es wäre eine Theorie, denn das macht sie ja. Sie tötet ihn ja dann, und
Das MRN aktiviert sich wieder, so, hey, was für einen psychologischen Notfall hast du gerade? So, was für einen medizinischen Notfall haben wir denn hier? Ja. Und sich dann wieder deaktivieren lässt.
Hier dann vielleicht auch wieder eben nochmal zurückverweisen auf den Kommandore, weil sie hat ja gesagt, hättest gesehen, was ich gesehen habe, was mir gezeigt wurde. Also offensichtlich ist ja irgendwas gezeigt wurde. Und sie sagt ja auch, sie muss Abbitte leisten. Und wer es ihr gezeigt hat, weiß man nicht, aber wir vermuten, es war Commodore O. Denn da hatte sie ja auch dieses Gespräch, da, wo wir ja rausgeschnitten worden sind und nicht genau wissen, was da passiert ist. Also es hat sich bestätigt, dass sie wohl auch eine bestimmte Agenda hat. Die Frage ist natürlich, wie viel davon ist ihre eigene und wie viel ist erzwungen. Aber da sie ja selber sagt, sie muss Abbitte leisten für das, was sie angerichtet hat, denn sie scheint ja die Wahrheit oder eine vermeintliche Wahrheit über die künstlichen Intelligenzen zu wissen und den Bann der künstlichen Intelligenzen und den Grund dahinter. Bann?
Ach, du meinst, da möchte ich noch fragen, weil du sagst gern künstliche Intelligenzen. Das sind ja, die künstliche Intelligenz ist ja in diesen Androiden oder diesen quasi Synthetics drin. Also für mich ist das mehr als eine künstliche Intelligenz, Androids.
Ja.
Synthetic Life ist das ja. Und die künstliche Intelligenz ist ein Teil davon.
Gut.
Also die Control war eine künstliche Intelligenz.
Für mich sind das alles künstliche Intelligenzen. Aber ist in Ordnung. Also ich meinte auf jeden Fall den Bann von allen denen und diesen und überhaupt. Und also sie scheint was zu wissen, sie scheint wieder mehr zu wissen als wir alle. Ja, die Frage ist, ob es die Wahrheit ist, die sie weiß.
Es kann natürlich auch sein, dass das so ein Stück weit ein Rückgriff ist auf die letzte Staffel Disco, wo wir auch Machine Gun Rogue hatten, quasi.
Genau.
Also freiwillig macht sie das Ganze garantiert nicht. Denn
ja, eben doch, das ist ja die Frage. Also ich fand nämlich, so wie sie das dann begründet hat, klang das nämlich so, als würde sie es freiwillig machen.
Also auch aufgrund ihrer der Körperreaktion würde ich meinen, dass sie da nicht wirklich das Ganze freiwillig machen. Und die Frage ist halt auch, weil sie sagt, noch was, wofür sie büßen muss, ist halt die Frage, war sie eventuell an dem Angriff auf Utopia Planitia beteiligt? Dass sie halt da halt was reingeschleust hat, irgendwas offen gelassen hat, wodurch es dann gekommen ist, irgendwie in die Richtung.
Nee, also wie gesagt, ich sehe es wie gesagt so, dass sie eigentlich büßen muss dafür, dass sie überhaupt daran beteiligt war, diese Androiden zu entwickeln. Denn sie hat gezeigt bekommen, irgendetwas, was ja von dem wir nicht wissen, was es ist, was ja auch am Ende zu dem Bann geführt hat. Zu dem Universumsweiten quasi.
Wenn sie halt dafür büßen muss, dass sie daran beteiligt war, warum hat man sie dann nicht sofort umgenietet?
Weil es besser ist, jemanden im inneren Kreis zu haben.
Ja, also in dem Moment, wo Picard sie kontaktiert hat, hat es unheimlich viel Sinn gemacht.
Commodore O spielt immer das lange Spiel. Ja. Immer.
Ja.
Ja, die Commodore O, es gibt Vermutungen jetzt mal, dass Commodore O zum Beispiel, weil sie ja eine Alliierte ist, a close ally von unseren beiden anderen Freunden der Sonne, die auf dem Borg-Kubus sind, also Narek und seine Schwester Narissa / Lieutenant Rizzo, und dass die Commodore O tatsächlich vielleicht zu Section 31 gehört, die natürlich eine lang hergegangene Leidensgeschichte mit einer künstlichen Intelligenz namens Control hatte und die sich tatsächlich mit Sadwash zusammengetan haben könnte und daher ein Teil dieser Verschwörung gegen künstliches Leben angehören könnten. Was verständlich wäre.
Ja. Werden wir sicherlich in der nächsten Woche einiges darüber erfahren, denn nächste Woche wird die Episode, vermute ich mal, zu einem großen Teil auf dem Artefakt spielen, denn wir haben einen Trailer bekommen. Die Folge nächste Woche heißt The Impossible Box. Und zwei Sachen, die sich im Trailer andeuten, ist halt, Picard und Hugh treffen aufeinander und wollen halt zu Soji, die sich aktiviert. Das sehen wir auch im Trailer. Während Narek aus dem Auftrag, it always begins with closing of the eyes. Und die Sache, über die ich ganz kurz reden möchte, bevor wir zum Ende kommen müssen, ist die letzte Einstellung in diesem Trailer. Denn so für 0,2 Sekunden gefühlt, bevor der Trailer vorbei ist, sehen wir einen Shot von einem Borg-Alkoven. Man sieht nicht 100%ig klar, wer drin ist, weil dafür ist der Winkel zu schlecht. Aber es sieht von der Art, wie viel Borg-Hardware auf dieser Person drauf ist, sehr, sehr stark nach Locutus aus. Habt ihr euch das...
Ja, da wollte ich noch mal genauer hinsehen. Das ist, glaube ich, schon mal erwähnt. Und ich finde das sehr spannend und ich will das noch nachgucken.
Genau. Wir also verlinken euch auch, den Trailer auf genau. YouTube. Stellt in den das Wiedergabegeschwindigkeit auf 0,25 ein. Dann kann man da ein bisschen genauer drauf gucken. Aber es wird, denke ich mal, nächste Woche sehr, sehr interessant.
Ja, ich bin schon auch sehr gespannt. Es gibt noch einen zweiten Trailer, den man kriegt, wenn man The Ready Room guckt mit Will Wheaton, der übrigens in dieser Folge den Evan Evangora, also den Darsteller von unserem Space Legolas interviewt, der in diesem Interview auch sagt, er empfindet die Bezeichnung Space Legolas als große Ehre. Und da siehst du einen Trailer, wo also eine kleine Dash oder Soji wahrscheinlich irgendwie nachts nicht schlafen kann und ihren Vater aufsucht, der in einem Arbeitszimmer ist und lauter Orchideen um sich hat und irgendwie dann plötzlich aufwacht und wieder auf dem Artefakt ist. Also es wird wohl auch irgendwie eine Traumsequenz geben, um zu zeigen halt auch, wie was für Erinnerungen in ihr eingepflanzt worden sind.
Genau. Allgemein die Folge vom Ready Room ist sehr zu empfehlen, denn während ich in der ersten Folge noch kritisiert hatte, wie brutal geschnitten The Ready Room ist, hat sich das inzwischen gegeben. Also die Folge ist nicht zerhackstöckelt, es ist ein sehr, sehr schönes Interview und man merkt beiden die Begeisterung an, weil ja Evan in mehr oder minder einer ähnlichen Situation ist, wie es halt damals Will Wheaton als Wesley war. Das ist sehr interessant zu sehen und da merkt man wirklich auch, wie Will Wheaton für diese ganze Geschichte wirklich lebt in dem Moment.
Ja, eben.
Genau, dann, genau. Bevor wir euch entlassen, haben wir noch eine kleine Sache, denn es gibt eine neue Preview-Ankündigungsgrafik zu Star Trek Discovery, die teilweise sehr kontrovers angekommen ist. Also wir sehen den...
Wo?
Es gab...
Bei mir.
Also es gab auch teilweise welche, die halt so, muss das...
Im ganzen Fandom.
Also so nach dem Motto, muss das ja so sein? Also wir sehen den Cast, also wir sehen Giorgio, wir sehen Tilly, wir sehen Saru, wir sehen Michael und noch ein paar andere, die sind jetzt gerade zu klein, ich kann das jetzt gerade nicht sehen, aber ich vermute mal Stamets und Culber und die zwei Neuen, die dazukommen und stehen halt so auf, ja, so einem Steinhaufen und
auf einer
Anhöhe und hissen so eine zerfledderte Föderationsflagge, wie wir sie auch aus dem
also die Michael hält sie hoch, genau. Eher gesagt, sie hissen sie ja nicht. Also ich kann verstehen, warum Leute das seltsam finden. Ich finde, wenn du das aus der ästhetischen Logik von was Nation Building bedeutet, also Nationenbildung, wie Nationen quasi auch durch Symbole eben auch definiert werden und im Bewusstsein, also der Menschen, die in dieser Nation leben oder auch über die Erzählung über diese Nation. Hast du, ich habe ja auch in unserem, gab es ja in unserem internen Dokument ja auch das Gespräch über verschiedene Bilder, an die das uns erinnert hat. Ich glaube, du, Dunderklumpen, war das, du hast an das Marine Corps Memorial gedacht, dieses amerikanische Bild, wo das ja auch inspiriert war von einem anderen, ich glaube, ein Pressefoto von amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die da die amerikanische Flagge aufstellen an einem Ort Und mich hat das halt auch ein bisschen auch an das von Delacroix, dass die Freiheit führt das Volk an, aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, wo es eben darum ging, so dieses französische Symbol für Bürgerlichkeit versus dem alten Ancien Regime, also dem ganzen Bourbon-Königtum. Weil das war die Zeit, als es diesen Juli-Aufstand gab, ich glaube 1860 in Paris, verschiedene Barrikadenkämpfe, die dafür gesorgt haben, dass die Bourbonen-Dynastie letztendlich den letzten Fuß halt verloren hat und das Bürgertum wieder die Macht übernommen hat in einem Königreich, das eher liberaler gestaltet war. Und dieses Bild, dieses Trope mit fahrende Leute dahinter, das ist Nation Building. Und das, was mit der Föderation passiert, ist also Nation Rebuilding, also die Fahne wieder hochhalten, den Glauben an diese Idee wieder hochhalten. Und ich finde das ziemlich gelungen, vor allem, weil die Fahne halt auch noch zerrissen ist.
Das Problem, das ich dabei habe, ist folgendes. Ja, Nation Building, das schwingt dabei mit, aber was halt eben auch ganz deutlich mitschwingt, sind für mich aber auch, also ist einmal die Thematik Krieg, ja, denn selbst wenn das eine auf dem anderen aufbaut, ist es natürlich trotzdem eine Interpretation, die da noch mit parallel läuft. Dann hat es mich auch ein bisschen erinnert an die Mondlandung, also wo ja auch ganz klassisch die Fahne eben gehisst wird, oder es ist ja sowieso klassisch in der Geschichte, dass die Fahne irgendwie gesteckt wird oder gehisst wird, um eben klarzumachen, das Land gehört jetzt mir oder wir sind jetzt hier die Herrscher, die hier kommen und das einnehmen. Also du hast doch immer so diesen, ja, genau, das ist genau der Charakter, das, was mich daran auch stört, weil gerade auch wenn du hast, gerade auch also Fremdnationen oder auch große Seefahrernationen, das war ganz klassisch, dass man da seine Fahne gesteckt hat,
geht ja um
dann klarzumachen. Ja,
anderen Kontext.
Ja, richtig, aber das ist da, aber der Kontext, der schwingt da auch mit. Das ist nicht nur Nation Building, der damit schwingt, sondern es ist auch dieser Kontext, der damit schwingt. Und das ist der
Kontext. Darf ich mal kurz das auseinandernehmen? Weil für mich vermengst du zwei Sachen. Du vermengst Sachen von einer sozusagen einer Organisation oder einer Nation, die sozusagen so England zum Beispiel früher oder Spanien, das waren so einzelne Nationen. In Star Trek wären das Romulaner, Cardassianer, Klingonen. Einzelne. Die Föderation hat einen ganz anderen Kontext und hängt sich ganz anders auf. Auch mit ihrem Nation Building, dass es um Kooperation geht, dass es darum geht, zusammenzuarbeiten, dass es darum geht, Ideen und Ressourcen zusammenzuschmeißen. Und je nachdem, wie du quasi diese Fahne hochhältst, wer diese Fahne hinhält, hinstellt, hochhält, was auch immer symbolisch hintut, eine Fahne für sich ist erstmals neutral. Es kommt darauf an, wer es tut, in welchem Kontext das getan wird. Und die Föderation wird gerne unterstellt, zum Beispiel auch am Anfang von Discovery oder halt auch jetzt bei Picard, von den Romulanern, dass quasi auch Eroberung oder Unterwanderung eher quasi, ja, dass sie auch in diese bunte Föderationsfamilie reingebeten oder gezwungen werden. Aber wenn man das aus dem Sicht der Föderation sieht, geht es ja halt darum, ja, überhaupt das, was jetzt in dieser Zukunft zerrissen worden ist oder kaputter ist, diese Föderation, da diese Fahne wieder hochzuhängen und sagen, hier, das sind Ideale, wenn wir zusammenarbeiten wie früher. Und es ist eben nicht Eroberung, es ist das Gegenteil. Es kommt darauf an, wer wie diese Fahne hochhält.
Finde ich ganz
eklatanter Unterschied.
Ich verstehe das, aber du siehst hier ja nur das Bild. Du hast für dieses Bild keinen Kontext, außer die Assoziation,
die du selber... Du weißt aber, wofür das steht.
Na, aber ich finde die Art und Weise, dieses Bild überhaupt so gewählt zu haben, ja, wo man genau weiß, dass es eben auch andere Assoziationen gibt, die genau mit dieser Art von Bildkomposition und mit der Fahne in Zusammenhang stehen. Genau das ist für mich die Problematik daran.
Aber es ist ja eine Föderationsfahne, es ist keine
Rolander-Fahne. Überhaupt diese Fahnengeschichte. Ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Symbol hier.
Aber du brauchst das. Du brauchst irgendwie eine Fahne, ein Symbol, um zu zeigen, um was es geht. Es geht ikonografisch nicht anders. Sag mir bitte, womit die sonst hingehen sollten als großes Symbol für die Föderation und die Idee, um sie wieder quasi aus den Asche von in der Zukunft wieder rauszuholen. Welches Symbol nimmst du dann dafür, außer einer Fahne?
Ich hätte das allein schon diese ganze Komposition auch hier mit auf der Anhöhe, auf der Spitze und so weiter, die Flagge zerrissen. Also das sind alles Dinge, die da auch mit reinspielen. Und ich verstehe genau die Art von Interpretation und was du meinst. Das ist mir schon alles klar. Und gleichzeitig läuft da parallel eben auch noch diese andere Geschichte mit. Und ich finde, das kannst du nicht abschütteln.
Es triggert so ein Stück weit da wir sie ja in unserer heutigen Zeit eigentlich hauptsächlich aus, in vieler Weise aus, im Kriegsumfeld halt, dieses Erobern, ein Stück weit so, wir haben über etwas gesiegt, wir haben jemanden besiegt und dieses, es triggert halt sehr, sehr viel so nationalistische Vibes, für die Föderation überhaupt nicht steht. Aber
die Föderation ist das Gegenteil davon.
Das Ganze triggert es so ein bisschen, und so, ach, musste das unbedingt sein.
Wie würdet ihr das aber sonst darstellen? Das kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Ich müsste mir da echt länger drüber Gedanken machen. Aber ich finde, da haben die eigentlich lang genug Zeit und viele kluge Köpfe im Hintergrund, die hätten das ein bisschen anders machen können. Jetzt, ich überlege mir mal, wie es vielleicht anders hätte auch sein können. Aber ich finde das...
Man hätte auch einfach die Fahne weglassen können. Man hätte die Fahne einfach weglassen können und diese Grafik so raushauen können.
Aber dann hättest du einfach nur die Kuh gehabt. Du hättest nicht gewusst, um was es geht. Du hättest nicht gewusst, dass es also darum geht, dass die Föderation sozusagen fast auf den letzten Löchern pfeift und diese Föderation wieder quasi aufgerichtet werden soll. Es geht ja um diese abstrakte Gut der Föderation. Das kannst du fast nur durch eine Fahne ausdrücken. Ich verstehe, was ihr meint, und ich bin sonst auf jedem antikolonialistischen und Dekolonialisierung und so weiter da. Aber hier geht es nicht. Ich weiß, wir haben heute diese Fahnengeschichte sehr viel durch Krieg, Eroberung und so weiter, aber man kann es anders konnotieren, dass es wirklich mehr darum geht, lass uns diese Vielvölkerstaat wieder errichten, nicht durch Eroberung und Krieg und Unterdrückung, sondern durch Inklusion, Verständigung und voneinander lernen.
Ja,
und
das ist das, was es für mich ausdrückt. Dann hätte man das aber so abbilden müssen, dass es eben diese zweite Interpretation gar nicht erst zulässt.
Ja, zum Beispiel, indem man das Ganze halt in den, man hätte ja auch einfach einen 30-Sekunden-Trailer machen können, wo vorher halt irgendwie Michael sagt, hey, wir wollen wieder die Föderation zurückbringen. So, das Gute, was sie mal war, und dann diesen Shot als Ende, weil dann hätte man gewusst, aha, okay, diese Grafik, die gehört zu diesem Trailer, das ist der Hintergrund und fertig. Und es hätte keine einzige Diskussion drüber gegeben. Aber
ja, oder dass man einfach nur stumm also, irgendwie das zerstörte San Francisco zeigt, so.
Oder halt irgendwie noch dann noch irgendwie ein Spruchband mit dabei ist.
Ja, das vielleicht, weil ich denk mal, wie es dazu kam mit dieser Komposition, gehe ich jetzt davon aus, Leute in Amerika, egal auf welcher egal auf welcher Seite sie politisch stehen, man hat sehr linke Liberale oder wirklich linke Leute oder auch rechte Leute, für die ist Amerika als Symbol, die Fahne an sich, je nachdem, halt trotzdem ein Symbol für ihr Land, was zum Beispiel diese Vielvölkerstaat betrifft. Wenn du linke Leute hast, die sagen, uns ist es wichtig, dass wir der Melting Pot sind, dass Immigranten und Geflüchtete zu uns kommen, und das ist das, wofür wir stehen. Und die jeweils sozusagen ihre Fahne ein anderes Verhältnis haben als wir in Europa mit unsere, natürlich Amiland hat immer noch sehr viel diese ganzen Probleme mit Rassismus und so weiter und so fort, und das, was ich sage, ist, glaube ich, auch nicht 100% richtig, aber ich gehe davon aus, dass die Grundstoßrichtung, diese Idee zu machen, aus einem sehr amerikanischen Blickwinkel kommt, während wir, weil wie würdet ihr euch fühlen, wenn es jetzt die EU wäre? Ja klar, die EU soll jetzt sozusagen jetzt statt dem Föderationssymbol EU da wäre. Klar, EU zeichnet sich noch durch zu viel Exklusion aus, auch durch die Geschichte mit dem Mittelmeer. Problematisch. Wir wissen halt jetzt nicht, also die Symbolik mit der Föderation ist, weil sie eben nicht ganz in unserem Alltag eingebettet ist, unproblematisch, sondern eher ein, hey, das sind Leute, die stehen wieder für diese Kooperation und diese hohe Idee von Star Trek. Und deswegen fand ich das nicht schlimm. Aber ja, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute Probleme mit haben.
Wir werden es sehen, denn Star Trek Discovery ist auf dem Weg zu uns. Einen genauen Starttermin gibt es nicht, aber auf der Grafik steht ja nochmal drauf, New Season coming soon.
Gerüchte sagen Ende April, also mal gucken.
Genau, es wird sehr stark Richtung Ende April gerüchtet. Die Staffel ist auch abgedreht. Da gab es einen Tweet, wo man die letzte Klappe sieht. Die ist am 21. Februar gefallen und damit sind sie durch mit den Dreharbeiten. Ob der Termin Ende April der Gerüchte wird zu halten ist, wage ich zu bezweifeln angesichts der bisherigen Produktionsabläufe von Discovery, würde ich eher auf wahrscheinlich so Juni, Juli frühestens tippen.
Ja, Postproduktion dauert ja meist halt noch bei denen.
Meistens nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr.
Ja. Was auch gut ist.
Genau, und damit schließen wir dann, würde ich sagen, die Episode und gucken dann, was sich so entwickelt, auch ob an dem neuesten Gerücht was dran ist, dass es das CBS insgesamt 5 Staffeln von Discovery plant. Das besprechen wir dann alles beim nächsten Mal, auch wenn wir dann halt wissen, wie es mit Star Trek Picard weitergeht. Ich bedanke mich der Runde nach zuerst bei Ellen Erdinger.
Ja, danke. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Und dann bei Frau Dunderklumpen.
Ja, danke und tschüss.
Und last but not least bei Max Snyder, den ihr ab nächste Woche wieder regelmäßig im Better Call Saul Weekly Podcast hören könnt.
Ja, genau. Vielen Dank. Und freue mich, dass jetzt nach 3 Intro-Folgen die Serie losgeht.
Intro-Folgen, das klingt ja spannend. Also gab es so kurze, so Appetithappen-Folgen.
Nee, ich meine jetzt PK.
Ach so, okay. Ja.
Wenn ihr Anmerkungen zu unseren Theorien habt, dann teilt uns die entweder auf Twitter mit @trackgasm oder per E-Mail an info@trackgasm.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.